Dup da 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 da.
So, wir sind wieder da, Leute. Die nächste Folge BSU Broman State. Gegenüber von mir sitzt wie immer Dominik Eberle, ich bin Tim Anzulemenke. Wir sitzen im Bromans Headquarter, wie sonst auch.
Spät,
es ist schon 17:23. An einem Dienstag, 15. April. Es gibt einige News, es gibt viel zu besprechen, es gab wilde Stories. Wir müssen gleich direkt in eine vielleicht auch etwas, ja was heißt vielleicht, in eine etwas traurigere gehen, nicht vielleicht, ja, sondern etwas traurigere. Aber dazu kommen wir gleich. Erst einmal, Donny, wie geht's dir? Alles gut?
Oder ganz ehrlich, vor 6 Minuten wurde die wichtigste Frage, die ich in einer langen Zeit gehört habe, gestellt. Und das ist, ob ein Fisch Wasser sehen kann. Weil es ist ja das Gleiche, wie wenn ein Mensch jetzt hat, er kann nicht Luft sehen. Wir können die Luft nicht sehen. Ehrlich.
Ich kann nicht glauben, dass du diese bescheuerte Frage in diesen Podcast mit reingenommen hast.
Leute,
du hast mir die eben gestellt. Ich habe gesagt, keine Ahnung, lass uns aufnehmen, lass uns Football reden. Und er kommt mit dieser Frage.
Schreibt es in die Kommentare von dieser Episode.
Wir sind zu lange hier im Büro. Wir sind schon beide. Ihr kennt doch alle diesen komischen Status, wenn man schon müde ist und durch ist und dann so irgendwann anfängt, Scheiße zu reden. Genau da sind Dominik und ich, glaube ich, gerade schon angekommen.
Also. Aber was ist deine ganz ehrliche Antwort dazu?
Nein.
Ich sag auch nein. Ich sag auch, dass ein Fisch Wasser nur sehen kann, wenn er rausspringt und dann wieder ins Wasser springt. Dann kann er halt die Oberfläche davon sehen. Dass es halt ein anderes Ding ist. Aber wenn ein Fisch wieder sich im Wasser befindet, die Vision hat sich ja für Generationen so angepasst, dass es einfach so klar ist.
Wir reden das leider über eine Instagram-Story. Lass mich abstimmen. So.
Sokrates und Pluto, Plato, Legacy.
Wenn ihr den Witz gecheckt habt, dann muss Dominik auch nochmal irgendwann in seiner Instagram-Story erklären, was das für ein Witz ist. Aber ich glaube, nicht viele sind in der NBA-Bubble so drin.
Ah, Mann.
Lass uns reingehen, warte, bevor wir in die News gehen. Erst einmal, Leute, ihr habt abgeliefert, ihr habt Fragen gestellt, ihr habt Sachen mir geschrieben und so weiter. Ich weiß nicht, ob du deine DMs gecheckt hast, ich habe meine DMs gecheckt. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben. Also erstmal Leo, du weißt, wer hier gerade gemeint ist. Viel Spaß bei den Gators gegen die Georgia Bulldogs. Er hat sich Tickets gegönnt und sieht Florida Gators gegen die Georgia Bulldogs live diese Saison. Also, ey, let's go. Wir wünschen dir ganz viel Spaß. Die BSU-Gang ist am Start. Falls du da bist und dann auch direkt Fotos machen willst und schicken willst, schick sie rüber. Wir können sie teilen. Also, viel Spaß. Es wird richtig nice. Dann Daniel, Frage. Wir haben ja letzte Woche gesagt, stellt uns Fragen, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu College Football, Football generell. Wir versuchen uns einzubauen. Ich habe 2 geile Fragen bekommen, die ich direkt einbauen will. Erste Frage von Daniel. Was ist eine Regel, die geht an dich, Dominik, in der UFL, die sich die NFL, aber vielleicht die NCAA abgucken könnte und sollte? Weil es gibt ja so ein paar extra Regeln, die die UFL jetzt gerade hat, wo man sagen könnte, ist vielleicht ganz interessant.
Ich würde es nicht als Regel beschreiben, sondern einfach die Transparenz von, wenn ein Penalty reviewed wird oder halt einfach eine Video Review. Dass du da wirklich hören kannst, live während dem Spiel, den Ablauf von dem Assistenten, dem Videoassistenten.
Das ist nice eigentlich.
Ne? Mit klarer Kommunikation zu den Schiedsrichtern. Stell dir vor, die NFL macht es, dass man irgendwann mal alle Penalties und so challengen kann und so weiter. Und ein Schiedsrichter wird dann transparent gesagt, hier sind all die Blickwinkel, die wir haben. Hier, wir haben nicht genügend Beweis,
ja,
dass wir es nachvollziehen können, deine Entscheidung zu verändern. Und das wird dir transparent gesagt. Und jetzt auf einmal denkst du dir, okay, wir wissen, die haben einfach nicht genügend Fakten gehabt, das umzustellen. Ich finde, sowas würde dann nochmal es auf einen anderen Level bringen für die NFL, weil dann hast du einfach diese Transparenz von, nee, hier ist nicht das Casino involviert, das Milliarden Dollar verdienen und will wegen dieser Entscheidung.
Ich gebe dir vollkommen recht und ich glaube auch, dass es so ein bisschen nicht nur diesen faireren Faktor hat, dass man denkt, okay, jetzt kann ich das nachvollziehen, sondern du hast auch diesen geilen Behind-the-Scenes-Faktor. Weil, kennst du diese Dokus oder diese Mitschnitte, wenn Schiedsrichter im Fußball Kameras haben und diese Dokus von deren Perspektive, die mit Spielern
reden
und
so?
So stelle ich, wie geil wäre das, wenn man das für die NFL hätte. Wo du die Schiedsrichter-Konvos, also diese Kommunikation von Schiedsrichtern zu halt Spielern und Coaches auch hättest. Wie geil wäre das? So als YouTube-Video danach oder so, also das ist jetzt keine Regeländerung, ich gehe gerade ein bisschen weiter, aber das finde ich geil, als so Richtung, wenn man so Richtung Content-Piece denkt. Weil das finde ich richtig interessant, wie die ganzen Schiedsrichter mit den einzelnen Spielern und Coaches reden an der Sideline. So, ja, heute dies, das, ne, achtet darauf. Weißt du so, das finde ich auch richtig interessant. Aber generell zu der Regeländerung, ja, ich finde auch, dass das so ein Ding ist, was, wie gesagt, nicht nur Fairplay, sondern auch diesen Behind-the-Scenes-Faktor gibt. Aber was hältst du von diesen ganzen Tries nach einem Touchdown? Dass du sagst, ein Punkt, zwei Punkte. Warte, ich versuch's gerade, weißt du die Regel 100%? Ich weiß, von der 5-Yard-Linie ist es ein Punkt.
Nee, 2-Yard-Linie ist ein Punkt.
Also
5-Yard-Linie ist 2 Punkte, 10-Yard ist 3.
Okay, dann war es so. Also ihr müsst euch vorstellen, du hast einen Touchdown und dann hast du die Option, du hast keinen extra Punkt, sondern du kannst sagen, von der 2-Yard-Linie, also wie ein normaler 2-Point-Attempt, wenn du von da gehst und nochmal einen Touchdown in Anführungszeichen scorest, kriegst du einen Punkt. Von der 5-Yard-Linie kriegst du 2 Punkte. Wenn du von der 10-Yard-Linie gehst, ist es wie ein Field Goal. Also machst du 6 plus 3, also hast du 9 Punkte pro Touchdown dann im Endeffekt. Also du kannst pro Touchdown bis zu 9 Punkte scoren. Wo du dir aussuchen kannst, nimmst du 7, 8 oder 9 und je nachdem, wie viel Risiko du gehst, kriegst du ein bisschen mehr Punkte.
Ja, und ich mag auch
gut oder nicht?
Ich finde es gut. Also ich finde, es ist eine interessante Art und Weise, dass man nicht aus dem Spiel rauskommen kann. Oder halt, dass jedes Spiel keine Führung ist safe. Ich würde halt sagen, hey, vielleicht so ein Hybrid davon, dass man normale extra Punkte und so hat und dann erst ab dem 4. Quarter kriegt man diese 1, 2, 3 Veränderungen. Sowas wäre interessant. Ich mag das zum Beispiel auch diese 4. und 15. Regel, die es damals in der XFL gab, wo anstatt ein Onside-Kick, 4. und 15. Finde ich viel besser, dass man sagen kann, ist nicht ein leichter Spielzug, aber gibt deiner Offense eine Chance, da was zu machen. Und dann kannst du auch schnell mit diesen 3 Punkten, du kannst 18 Punkte zurückliegen und auf einmal machst du das zweimal. Jetzt steht es unentschieden.
Ja, und das Ding ist, 4. und 15. ist auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber sicher auch wahrscheinlicher als ein Onside-Kick, der funktioniert.
Ja, sehr, sehr.
Und ein Onside-Kick musst du jetzt auch noch mit den neuen Kicking-Regeln ja noch anmelden vorher. Heißt, der Gegner weiß, dass du einen Onside-Kick machst, was es ja nochmal unwahrscheinlicher macht, dass du den selbst recovern kannst, den Ball. Also, das wäre auch so eine Regel, die ich auch ganz nice finde. Also, Daniel, danke für die Frage. Nächste Frage. Was ist los?
Warte, wir sehen die Frage, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ach stimmt. Okay, wir wollten bei den News in eine andere Frage gehen und dann nehmen wir, Adrian, wenn du dich angesprochen fühlst, deine Frage noch auf. Du hast recht, du musst mich immer bremsen. Ich bin immer Anfang der Folge so excited. Ich bin immer excited. Okay, aber du hast recht.
Du bist aufgeregt, Hansi.
Ich bin immer excited, wenn wir aufnehmen. Ich habe immer Bock, über alles zu reden. So. Aber deswegen, wir gehen gleich auf die Frage. Du hast vollkommen recht, wir gehen auf die Frage gleich ein. Let's go. Lass uns ins erste News-Thema gehen, was, ich habe schon angekündigt, ein bisschen trauriger ist. Dominik holt uns ab.
Ja, es liegt sehr, sehr tief am Herzen momentan und es geht um LSU Wide Receiver und Draft Hopeful Kyren Lacy. Er ist vor ein paar Tagen, hat er sich die Entscheidung getroffen, Suizid zu begehen. Und wir wollen das Thema natürlich ansprechen, weil es ist sehr schwer darüber zu reden und vor allem alles, das darum gegangen ist vorher mit ihm und die Situation, in der er sich jetzt gerade befunden hat. Das sind wichtige Sachen, die man als Mensch ansprechen muss und vor allem jetzt als Athleten. Man fühlt auf jeden Fall mit ihm in einer gewissen Art und Weise. Und falls man jetzt noch nicht alles kennt, ich werde das auch erklären, so bestens wie ich es kann, die ganzen Situationen, die vorher angespielt wurden, die jetzt zu dieser wirklichen Tragödie geführt haben. Und da muss man anfangen mit Kyren. Vor ein paar Monaten hat sich die Entscheidung getroffen, einfach dumm zu fahren. Er hat sein Auto gehabt, war ein Rennauto, ich weiß nicht mal genau welche Marke, und hat quasi dieses Lane-Shifting gemacht, das sehr populär ist in Amerika mit Videos und so, wo du quasi Leute abkürzt und so schnell wie möglich fährst und hin von links und rechts überholst, dann gehst du mal auf den rechten Streifen. Einfach so ist er halt rumgefahren. Und das ist eventuell dann zu einem Autounfall geführt oder hat...
Eventuell ja nicht, es hat zu einem Autounfall
geführt. Er hat zu einem Autounfall geführt, wo Kyren nicht beteiligt war, aber jemand, den er so abgekürzt hat, ist quasi lenkt und wollte ausweichen und ist dann auf die andere Spur, die Gegenspur gegangen und hat halt ja direkte Kollision gehabt mit jemandem. Und da ist, ich weiß nicht, ob er 80 war oder 78.
78, ich habe es nicht gelesen.
Aber er ist dann leider um sein Leben gekommen, wegen der sehr dummen Entscheidung zu diesem Zeitpunkt, dass Kyron Lacy getroffen hat. Kyron ist dann auch geflüchtet, ist weitergefahren, hat nicht versucht zu helfen oder was auch immer in dieser Situation er hätte machen müssen.
Man muss ja auch dazu sagen, das sind alles die Berichte, die wir jetzt auch gelesen haben, was ja vielleicht dann wirklich passiert ist. So, also das sind ja alles jetzt, wir erzählen es ja nur von den Berichten aus, die wir natürlich jetzt gelesen haben auf den ganzen Nachrichtenkanälen, so wie es erzählt wird und so wie es berichtet wird. Was ja dann immer, sind wir vielleicht einige Details sind vielleicht dann noch anders passiert, wissen wir ja nicht, aber wir geben das ja nur so gut wieder und so richtig wieder, wie es berichtet wird.
Genau. Und das ist natürlich dann so gelaufen und Kyron hat dann die Verantwortung ein paar Tage später genommen und ist selber zur Polizei gegangen. Er hat quasi zugegeben, was er getan hat, was die Situation jetzt war. Posted Bail hieß halt quasi, dass nicht im Gefängnis sein musste die ganze Zeit, sondern konnte das Geld bezahlen, dass er rauskommt, und hatte sein Trial, ich glaube, das war ein Tag oder zwei Tage vor dem Suizid.
Es wäre danach gewesen.
Oder danach, genau.
Genau, es wäre danach gewesen.
Aber jetzt reden wir über diese Zwischenzeit, wo er sich befunden hat. Er war wahrscheinlich ein First-Round-Pick, Late-First-Round-Pick, Second-Round-Pick.
Er wäre einer geworden, wäre die Story schon nicht im Januar gewesen.
Genau. Also
das hat ihn ja schon von den Projections deutlich nach hinten gepusht. Aber wäre er das nicht gewesen, dann hätte er einfach, also hätte diese ganze Story mit dem 78-jährigen Todes, wäre das dann nicht passiert. Wäre er dann, also Ende Dezember, sagen wir mal so, letzten Jahres, war er noch Ende erste Runde, Anfang zweite Runde projected.
Genau. Und das natürlich, es wiegt sehr schwer auf deinen Schultern. So einen Unfall und wirklich eine Tragödie, die er mitbeteiligt war und auch die Schuld angenommen hat von, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyron da gedacht hätte, dass jemand ums Leben kommt, weil er dumm Auto fährt. Wahrscheinlich hat er sich es nicht gedacht. Und jetzt gehen wir in das Mentale davon. Er hat so viel Druck von Familie, von Erwartungen, von LSU ist er jetzt der nächste Top-Receiver. Und er begeht wirklich etwas, das tragödisch ist. Also das ist ja die erste Tragödie, von der ich rede mit diesem Autounfall, dass er wahrscheinlich mental so viele Sachen rumschleppen musste, die wir können uns nicht in seine Schuhe stopfen und da die Emotionen mitnehmen, in der er sich gefühlt hat. Aber einfach von den Berichten, wie Brian Kelly über ihn gesprochen hat, dass Kyron muss seine Emotionen kontrollieren und das tut er auch jedes Mal und er redet mit ihm viel, dass jeden Tag er seine Emotionen besser kontrollieren wollte und dadurch sich als Mann verbessern wollte. Und das sind wirklich, was Brian Kelly während der Saison in Interviews über ihn schon gesagt hat.
Erklär nochmal kurz, wer Brian Kelly ist.
Ist der Head Coach von LSU und sehr eng mit Kyron. Und Kyrons Kindheitstraum war schon immer bei LSU zu spielen, ist ja da auch hintransferiert in allem, hat es geschafft, hat gut abgeliefert und ist sehr eng mit Jaden Daniels, Malik Nabers. Die ganzen Draft-Videos kamen ja jetzt raus vom letzten Jahr, wo die sagen, hey, du bist der Nächste. Und dann ist natürlich auf einmal jetzt dieser Autounfall passiert. Mental ist er halt komplett woanders. Man weiß nicht genau, welchen Effekt es hatte auf ihn über diese Zwischenzeit von der Autounfall passiert und jetzt sind wir 2 Wochen vor dem Draft. Aber dann kamen halt die nächsten Berichte raus und es war sehr, sehr traurig drüber zu lesen. Es waren erst 2 Berichte, wo man wusste nicht 100%, was stimmte und was nicht. Ja. Aber angeblich muss man jetzt der Polizei aus Houston vertrauen, die das dann auch selber gepostet haben. Angeblich Kyron war in einer sehr lauten Diskussion mit seiner Schwester. Es war nicht irgendwie Anschreien im Sinne von sie hat was getan oder so, sondern es war wirklich eine sehr laute Diskussion und er war halt dann wahrscheinlich so frustriert mit seinen Aktionen, dass er eine Waffe hatte und die Waffe in den Boden geschossen hat. Und dieser Knall hat quasi die Nachbarn ein bisschen erschrocken und allem, und die haben deswegen die Polizei angerufen. Mhm. Und dann ist Kyron in Panik geraten und hat wirklich dann geflüchtet, weil stell dir vor, du bist jetzt halt auf Probation, du hast dein Trial, das jetzt anfängt.
Ihr müsst überlegen, in dem Moment wusste er, okay, wird er jetzt verhaftet, weil er irgendwie öffentlich, dieses öffentliche Erregnis oder Ärgernis, was auch immer, und dann zeigt ihn seine Schwester vielleicht noch an, wegen Versuchten, was auch immer, weil er die Waffe irgendwie abgeschossen hat, ne, so, das kommt ja alles noch dazu, wusste er, okay, er muss safe in den Knast und er wird kein Draftpick und er kommt nicht in die NFL. Das ist ja, das stand ja für ihn dann zu dem Zeitpunkt eigentlich ja schon fest.
Und diese schnellen Gedanken kommen in deinen Kopf in diesem Zeitpunkt und waren in seinem Kopf. Und er flüchtet dann, und dann die Reporter sagen, man ist es noch nicht klar, aber während der Fahrt oder wo der Unfall dann passiert ist, nachdem er geflüchtet ist, hat er diese gleiche Pistole genommen und sein Leben.
Genau, aber da habe ich gelesen, nur nochmal zu, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber das war bei CBS, habe ich das gelesen, genau. Das war halt so, dass er erstmal einen Unfall gebaut hat, während er geflüchtet ist, weil er wurde von der Polizei dann noch verfolgt. Die haben dann irgendwie seinen Wagen irgendwie auffinden können und dann haben die den verfolgt. Er hat dann einen Unfall gebaut, als er flüchten wollte, also weiter flüchten wollte von der Polizei. Und als die Polizei dann näher zu seinem Auto gegangen ist, hat er sie dann das Leben genommen mit seiner Waffe. Also dann hat er irgendwie, dann wollte er irgendwie nicht, dass sie ihn verhaften, wie auch immer. Also das ist jetzt das, was ich denke. So, das ist nicht, was in dem Bericht stand. Auf jeden Fall, als die Polizei dann aus dem Wagen raus ist und zu dem Wagen hingehen wollte, hat er sich dann erschossen. Also das ist, wie die Berichte sind. Was natürlich, du hast es schon gesagt, extrem tragisch ist. Und ich glaube, Patrick Byrne hat auch im Football Bromance Podcast darüber geredet. Und ich finde, ich habe den Podcast gehört und ich fand, Patrick hat einen guten Punkt. Du hast halt zwei Seiten dieser Geschichte. Hätte er ins Gefängnis gehen müssen dafür? Ja, 100%. Er hat was falsch gemacht. So. Aber dann ist auf der anderen Seite wieder halt ein Mensch, was halt total tragisch ist, dass er so viel Druck hatte und dann wahrscheinlich auch Depressionen hatte. Das steht ja jetzt noch nicht fest, ob das so war, und das sind ja jetzt die Gerüchte, er kam mit seinen Emotionen nicht klar und so weiter. Wenn er Depressionen hatte, kommt das ja auch nochmal oben drauf. Es ist dann einfach extrem tragisch, dass jemand in so einer Situation den Drang dann hat, sein Leben eher zu beenden, als sich dann einfach dem zu stellen, was er dann vielleicht falsch gemacht hat, und dann die Konsequenzen zu tragen und dann einfach weiterzuleben. Und dann, ne, so, also das ist ja trotzdem einfach extrem tragisch, und deswegen gibt es diese zwei Seiten dieser Geschichte. Gefängnis, ja, er hat was falsch gemacht, aber das ist ja trotzdem, immer wenn sich jemand umbringt, und es ist ja immer einfach tragisch, egal was da vorher war, und ob man sagt, ja, es gab ja auch Kommentare dann auf Instagram, ja, hat er ja verdient und so, wo ich mir denke, ey, Leute, das ist halt, glaube ich, keiner verdient, in so einem schlechten mentalen Zustand zu sein, dass du Gedanken hast, dich umzubringen. Also das, weißt du, ich meine, also da kann man sagen, was man will, aber ich glaube, das hat keiner verdient. Auch wenn man vorher vielleicht in dem Autounfall schuld war, dann da auch nochmal weggefahren ist, seine Schwester bedroht hat, was auch immer. Das sind alles sehr viele dumme Fehler, die aber ja nicht rechtfertigen, dass jemand stirbt, meiner Meinung nach.
Und ich bin da der Meinung von, er ist ein junger Mann, er hatte keinerlei Fehler gemacht vorher, er hat sich benommen, hat es geschafft, bei LSU zu spielen, hatte sehr viel Spaß am Spielen, natürlich, er versucht, sich zu verbessern während der Saison, das sagt sein Head Coach auch über ihn, sehr geliebt von allen Teammates, die auch sehr, sehr positiv über ihn reden, und man sieht ja die Emotionen, die alle haben, die jetzt über ihn reden. Und er hat einfach einmal Scheiße gebaut. Und als junger Mann, wenn du so eine Konsequenz hast, im Sinne von, du hast Scheiße gebaut, dieser Autounfall hat jetzt jemand, der auch eine eigene Familie hatte, eigene Kinder, eigene Großkinder, Enkel. Und dadurch ist das Leben von sehr vielen anderen beeinflusst worden. Und auf einmal hast du dieses ganze Gewicht, das auf dir liegt, und diese dunkle Wolke quasi, an die du jetzt jedes Mal
denken musst. Das macht ja auch was mit einem.
Und ich kann mir auch vorstellen, und ich ziehe das auf letzte Woche, wo wir über diese Draft-Interviews geredet haben, er hat wahrscheinlich so oft darüber reden müssen in diesen Interviews, dass er einfach nicht irgendwie davon wegkommen konnte.
Das ist, was du denkst, ne? Muss man dazu sagen.
Genau, das ist, was ich denke. Und wenn dann so etwas ist, dass es halt einfach jedes Mal und so frisch vor allem auf dir ist und du musst drüber reden, das ist so eine mentale Belastung. Und für einen jungen Menschen, der jetzt halt dann auch sieht, wie vielleicht sein Traum vor den Augen weggerissen wird, es ist einfach sehr, sehr traurig, diese ganze Situation. Und ich will da nicht weiterhin zu tief reingehen mit allen und diese Vermutungen und so, aber am Ende des Tages, Mental Health, vor allem bei Männern, bei Frauen auch, ist das Wichtigste. Das Beste, 100%. Das man sagen kann, ist take care of your chicken. Ist einfach, hey, fokussier dich bei dir selber, mach sicher, dass du jetzt gerade dich am wohlsten fühlst. Und ob es durch Freundschaften sind, mit denen man über Sachen und Probleme reden kann oder Kleinigkeiten, ob es ein Therapeuten ist, mit dem man professionelle Hilfe begehen kann, oder wenn man irgendwie Gedanken hat, es gibt Hotlines für,
ganz wichtig,
für diese Sachen, wo man einfach miteinander reden kann. Und man weiß nie, in welcher Situation sich jemand anders befindet. Und das Wichtigste ist einfach, dass man sich gegenseitig hochhilft und in diesen schlechteren Zeiten dann miteinander es hoffentlich überwinden kann.
Ja, hey, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich glaube, das war ein guter Abschluss zu dem schwierigen, traurigen Thema zu Karen Lacey. Ich glaube, man kann jetzt auch nicht wirklich einen Übergang dazu machen zu irgendeinem anderen Thema. Also es ist irgendwie alles unpassend, was man sagt. Aber deswegen würde ich einfach sagen, wir machen jetzt hier einen harten Cut und gehen ins nächste Thema. Also ich weiß jetzt nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Deswegen lass uns mal einfach ins nächste Thema gehen, wo ich eben auch schnell schießen wollte. Denn Adrian hatte ja die Frage und jetzt gehen wir direkt ins nächste Thema rein. Und er hat wirklich genau so geschrieben, was ich ganz geil fand. Was geht eigentlich bei Tennessee Quarterback Nico Iamaleava?
Iamaleava.
Was geht bei Quarterback Nico aus Tennessee? Dominik, was geht bei Tennessee? Das waren ja die wildesten News, abgesehen von Karen Lacey, die traurig waren. Aber das waren für mich News, wo ich drauf geguckt habe und wirklich gesagt habe, ist das denn ernst? Ist es wirklich, ist College Football so verrottet und so eklig geworden, dass wir da jetzt schon sind. So, lass mich kurz alle mal abholen. Also, Iamaleava, der Quarterback Tennessee, kommt aus der Highschool, unterschreibt einen NIL-Deal mit Tennessee, wo er 4 Millionen Dollar, sorry, 2 Millionen Dollar, so ist es, 2 Millionen Dollar pro Jahr über die 4 Jahre bekommt, die er bei Tennessee eingeschrieben werden sollte. Also er ist ja noch dann die 4 Jahre dann bei Tennessee. Also er hätte im Prinzip über die 4 Jahre, die er da ist, 8 Millionen US-Dollar bekommen. Mit Name, Image, Likeness. Die Deals haben wir schon mal erläutert. Falls ihr noch eine Frage habt, was das überhaupt ist, hört mal, ich glaube, das war Folge 4, 5, 6, hört mal rein, scrollt mal ein bisschen runter. Da haben wir eine ganze Folge gemacht, wo wir das erklärt haben. Deswegen einmal kurz Stopp dahin und dann könnt ihr weiterhören. Wenn ihr das schon wisst, jetzt geht's weiter. Und er hat dann gesagt, na, ich glaube, ich komme, also es war Freitag, was war Freitag, ne?
Ja, stimmt,
es war Freitag. Freitag hat dann gesagt so, genau, erster Trainingstag, Spring Training. Wir haben ja auch schon über Spring Training geredet, was jetzt so die Phase gerade im College Football ist. Und erster Trainingstag, er denkt sich, na, nee, ich komme heute nicht, weil ich habe keinen Bock für 2 Millionen zu spielen, ich brauche 4 Millionen.
Ja, also
weil das bin ich wert.
Die waren schon in Vertragsverhandlungen und es ist komisch, weil die Neuigkeiten sind jetzt rausgeleakt und so. Nico hat quasi sich rumshoppen lassen. Er hat quasi eine Agentur, die natürlich versucht, diesen Deal so hoch zu machen wie möglich. Du kannst frei transferieren in dieser College-Football-Welt. Also du kannst
rumshoppen. Was ja erstmal nicht schlimm ist, also deinen Agenten zu haben und das meiste für dich rauszuholen, das ist ja legal und das ist ja wie NCAA das gerade handelt. Deswegen, das würde ja jeder andere Mensch auch machen.
Und es war von all den Personen war es Oregon Head Coach Dan Lanning, der mit Josh Heupel, der Head Coach von Tennessee, sehr eng ist. Und hat quasi Nico verpetzt. Hey, sein Dad und seine Repräsentation versuchen jetzt mir zu sagen, dass er transferieren will, aber nur wenn wir gewissen Zahl geben und so weiter. Und das hat er halt so weitergeleitet. Und dann kam es halt zum Sinne von, ey, was macht der? Und ganz ehrlich, ich verstehe diese Welt nicht mehr. Diese College-Football-Welt ist sowas von...
Wir müssen erstmal die Story zu Ende erzählen, bevor wir da reingehen, oder?
Ja.
Also erst die Story zu Ende erzählen, dann können wir uns so meine geben.
Ich bin jetzt auch aufgeregt.
Deswegen, du willst auch direkt schießen, aber lass uns kurz nochmal alle abholen. Also, das war der Fall, dass er dann Freitag nicht zum Training gekommen ist. Und dann haben sich erstmal alle dann gewundert, so, hä, wo ist er? Ich, Nico. So, das waren ja die ersten Berichte. So, Quarterback fehlt. So, Quarterback erscheint nicht zum Auftakt vom Spring Training. Und dann war ich auch schon so, okay, komisch, verletzt, keine Ahnung. Und dann irgendwie 1-2 Stunden später kam dann heraus, er hat einfach wissentlich nicht beim Training teilgenommen, also im Prinzip ein Holdout gemacht, so, wie in der NFL ja auch üblich, wenn man sich vertraglich nicht einig wird, dass da irgendwie Starspieler sagen, ich trainiere einfach nicht und spiele nicht. Und dann hat er im Prinzip das erste Holdout, was wirklich berichtet wurde, im College Football jemals gemacht, als Quarterback von Tennessee, weil er sagt, ich möchte statt 2 Millionen bitte 4 Millionen Dollar pro Jahr haben, sonst spiele ich nicht. Das ist ja im Endeffekt die Story. Ja. Und dann, was ist danach passiert? Tennessee Head Coach Heupel hat dann einfach gesagt, ey, Bro, Nico, alles, also nichts für ungut, aber keiner ist größer als das Team. Es war jetzt ein Tag später, es war jetzt Samstag, kam das dann raus. Und dann hat er gesagt, ey, Tennessee und Imayalwa trennen sich jetzt hier, wir können mit dem nicht weitermachen. Und deswegen ist er jetzt nicht mehr Teil von Tennessee. Und durch die SEC-Regeln, die ja noch komplizierter sind und noch strenger sind, das wollte ich sagen, als die NCAA-Regeln, ist es ja so, dass Imayalwa jetzt als Quarterback zu keiner anderen SEC-Schule transferieren kann, weil du darfst nur bis zum 1. Februar in das Transfer Portal in der SEC. Ja. Heißt, Tennessee kann jetzt kein Quarterback aus der SEC transferen für die nächste Saison, weil es ist ja der 1. Februar, aber Imayalwa kann jetzt auch nicht zu einer SEC-Schule, heißt, er muss jetzt nächste Saison, wenn er spielen will, zu irgendeiner anderen Conference gehen. Und nicht in der besten Conference, weil die SEC ist halt mit die beste Conference eigentlich oder die beste Conference im College Football, kann er nicht spielen und hat jetzt dann im Prinzip schlechtere Competition, was dann je nachdem auch Einfluss auf seine Zukunft hat. Er wird auf jeden Fall, denke ich, mehr Geld als 2 Millionen bekommen, weil irgendwer wird ihm das bezahlen. Aber das ist die ganze Story. Die beiden sind jetzt auseinander, Tennessee und Imayalwa haben jetzt gesagt, wir trennen uns hier, die Wege trennen sich hier. Aber ey, erstes Holdout in College Football History und deswegen habe ich eben auch die Einleitung gemacht mit: Wie eklig ist bitte College Football geworden? Du hattest eben direkt eine Meinung dazu. Schieß sie ab. Ich wollte dich nicht stören.
Ich finde, es ist ein wilder Westen. Wir haben das jetzt so oft angeredet und angemacht, dass es wirklich ein professioneller Sport ist. Es ist nicht mehr Amateurensport. Das kann mir keiner 100%. Mehr erzählen, dass jetzt du wirklich Holdouts haben kannst, im Sinne von, weil diese NIL-Deals nicht bezüglich auf das Sportliche sind. Also, hey, 2 Millionen kriegst du, das wenn du hier zur Schule Punkt, gehst. Aber das ist vollkommen egal, ob du gut oder schlecht spielst. Es ist bezüglich auf die Person, die du bist. Wenn du scheiße spielst, du kriegst trotzdem deine 2 Millionen.
Es kommt ja nur noch, lass uns so runterbrechen. Es kommt nicht darauf an, wie du genau spielst. Es kommt darauf an, wie bekannt du bist.
Genau. Das ist der NIL. Punkt.
Genau. Es kommt das Name, Image, Likeness. Das heißt, wie bekannt bist du als Person, als eigene Marke? Und wie viel Geld wollen Marken für dich ausgeben, dass du für die Werbung machst? Und dann geht es nicht darum, du hast letztes Jahr 30 Touchdowns geworfen und nur 5 Interceptions und bist First Over Quarterback im nächsten Draft. Wahrscheinlich macht dich das dann so berühmt, dass du einen großen Deal kriegst. Aber wenn du dann trotzdem die größte Hupe bist und keiner mag dich und du hast kein Following und was auch immer, hast du wenig NIL-Deals oder kleine NIL-Deals, obwohl du der größte, beste Quarterback bist. Unwahrscheinlich, weil du dann wahrscheinlich trotzdem eine große Brand hast an sich, wenn du gut bist. Aber theoretisch, wie du schon sagst, geht es ja nur um Name, Image, Likeness. Ja. So, das ist schon absurd.
Und ich bin jetzt der vollkommenen Meinung von, die NCAA muss die Verantwortung als überhaupt sehr von diesem ganzen College Football nehmen und sagen, wir sind jetzt quasi wie die NFLPA. Wir haben ehemalige Spieler, wir haben Repräsentanten von jeder Universität, die da reingewählt werden, die uns die Needs von den Spielern sagen und wir wechseln jetzt quasi von diesem Amateurstatus, das manche immer noch sagen, ist es, zu, nein, es ist eine professionelle Liga von 17 bis 24-Jährigen, was auch immer, solange du halt ein Student bist, es ist eine professionelle Studentenliga und wir wechseln jetzt, dass wir sagen, es wird Verträge geben. Und diese Verträge sind dann gesetzlich verpflichtet, absolviert zu werden. Du kannst
genau, aber das hast du jetzt ja nicht. Das
hast du nicht. Das ist mein Vorschlag. Mhm. Ich sag jetzt einfach, Nico, du kommst aus der Highschool zu Tennessee. Wir haben hier einen Deal für dich. 2 Millionen im Jahr. Kriegst du, es ist ein Einjahresdeal. Wenn du nächstes Jahr wieder mehr Geld haben willst, dann können wir darüber reden und dein Vertrag ist abgelaufen. Also wir werden dann diese Verträge...
Genau, dann kannst du transferen. Also dass du wie in der National Football League, dass du dann sozusagen Free Agent bist und du kannst dann verlängern und hast vielleicht eine Period, wo dann dein eigenes Team eher mit dir verhandeln kann als andere Teams, damit du sagst, du hast so eine Negotiation Period für die Verlängerung und wenn das nicht klappt, bist du dann auf dem freien Markt. So wie in der NFL ja auch.
Genau, ich würde das dann so sagen...
Wo du dann aber sagst, wenn du jetzt den Deal unterschreibst, keine Ahnung, er unterschreibt den irgendwie jetzt im Februar, was auch immer, so, wo er gesagt hat, ich gehe jetzt zu Tennessee, dann unterschreibt er den Deal und dann kannst du nicht mehr transferen. Dann kannst du mit anderen Leuten reden, die können dir 6 Millionen geben, wollen, aber du kannst es nicht annehmen, weil du hast vertraglich diese Bindung. Und das ist ja das, was Name-Image-Likeness-Deals nicht haben. Diese NIL-Deals, das ist ein Deal, wo du sagen kannst, der gibt mir 5, ich krieg jetzt 2. Shit.
Genau.
Nee, so, gehe ich halt dahin. Und das ist halt das, was das Ganze zum wilden Messen muss. Das muss man ja trotzdem einmal erläutern, weil viele sich vielleicht gerade fragen, die auch dann zuhören, hey, das sind doch Contracts, sind ja, du unterschreibst ja was, es ist ja ein Vertrag. Ja, ist es auch, aber du kannst trotzdem einfach sagen, wenn der mir mehr gibt, gehe ich dahin. Und du hast nicht diese Bindung an das Team, wo du dann spielst, weil es ja nicht ein Vertrag von deiner Leistung ist und von dem College an sich als Spieler den Vertrag, sondern du hast den Vertrag ja nur als Werbevertrag, sage ich mal, für Name, Image, Likeness und nicht, dass du da spielst.
Genau.
Das ist der Unterschied.
Und wir gehen dann in nochmal eine andere Topic rein, aber ja, wenn du jetzt diese Regel erschaffst, und dann die Sicherheit hast, erstmal von der Coaching-Perspektive. Stell dir vor, du bist ein Coach. Du hast dein ganzes Leben so hart gearbeitet. Du hast jetzt einen richtig guten jungen Mann gefunden, der gut Quarterback spielen kann. Du bist bei einer kleineren Schule. So ein Spieler hat den Coaches damals die Möglichkeit gegeben, sich weiterzuempfehlen. Hey, ich war derjenige, der Patrick Mahomes gefunden hat, sagen wir mal. Mhm. Und jetzt wurde derjenige, der ihn gefunden hat, Head Coach von einer anderen Schule. Aber jetzt kannst du dir einfach vorstellen, jetzt hast du jemanden, hey, ich habe ein richtiges Juwel gefunden, ich baue ihn auf. Und dieses Kind wacht dann auf, weil er eine Nacht vorher Party gemacht hat und gehört hat, dass ein anderer Typ, der schlechter ist als der, 2 Millionen mehr kriegt. Ey, Coach, ich gehe weg, ich habe keinen Bock mehr, der kriegt 2 Millionen mehr, wenn ihr das nicht machen könnt.
Das ist boom. Absurd.
Ich sag dann einfach, die müssen in diese professionelle Sportart gehen und diese Verträge sind dann so verpflichtet, dass wenn jetzt ein Spieler einen Vertrag unterschreibt, sagen wir mal einen 4-Jahres-Vertrag, wo er 2,5 Millionen pro Jahr kriegt und im zweiten Jahr dann merkt, dass er einen schlechten Vertrag unterschrieben hat, dann kann er sagen, hey, University of Alabama, sagen wir mal als Beispiel. Ich will aus diesem Vertrag raus. Wie kann ich das machen im Sinne von, kaufe ich mir meinen eigenen Vertrag aus? Oder wenn ich jetzt schon eine Schule hätte, also quasi ich kann rumshoppen, die dann sagt, sie kaufen mich aus diesem Vertrag raus.
Das ist wie beim Fußball ja dann, ähnlich.
Eine Ablösesumme. Und dann gehe ich damit zu, weil das hat Grambling State Head Coach vorgeschlagen, dass es eine Buyout-Klausel geben sollte.
Das ist aber auch wieder geil für kleine Colleges, wenn du sagst, du hast ein Juwel, wo Leute dann daran interessiert sind und dann kann das College oder das Programm ja auch noch daran verdienen, dass du den Spieler gefunden hast, weil dann ist es ja die Ablösesumme, sag ich mal, du hast jetzt einen Patrick Mahomes 2.0, keine Ahnung, so, den du findest, der ist bei dir jetzt neu von der Highschool zu deinem Programm dann gekommen und alle Leute sagen, Digga, ey, ich möchte ihn eigentlich bei uns sehen. So, keine Ahnung, North Carolina sagt, gib den mal her, wir wollen den haben. Belichick ist heiß.
Ja.
Der möchte den haben, der findet den auch einfach total geil. So, und dann sagen sie, ey, wir geben ihm 3 Millionen, die er haben will, und wir geben euch 2 Millionen, weil dadurch kaufen wir dann den alten Vertrag aus. Dann mit im Prinzip ja die Rechte, die Rechte nicht bei dem Spieler liegen, sondern bei dem College, wo der Spieler ist, weil dann wird wieder ein Schuh draus. Denn so wie es ja gerade ist, hat ja der Spieler 100% die Macht.
Genau.
Die ganzen Colleges und die ganzen Coaches sind ja abhängig davon, von den einzelnen Spielern. Der Spieler kann einfach sagen, dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt zu wenig Geld bekomme, spiele ich nicht. Ist mir egal. Und dann muss er auch nicht spielen. Und er hat keine Konsequenzen. So, er kriegt ja dadurch nicht weniger Geld. Dies, das, jenes. Dann muss er einfach nicht spielen. Und das ist halt das, was ja gerade das Ganze zum wilden Westen macht, weil die ganzen Spieler gerade sagen, der kriegt mehr, der kriegt auch mehr, dann kriegt der wieder mehr, dann will der wieder transferen, weil der wieder mehr kriegt. Und dann hast du ja diese ganzen Jumps von Team zu Team, von allen Quarterbacks und Top-Wide-Receivern und was auch immer, weil du ja die Macht bei den Spielern hast, die ja so jumpen können und von einem Team zum anderen gehen und Verträge abschließen, wie sie wollen. Das ist ja der Grund davon. Und wenn das aber nicht mehr der Fall ist, sondern die Colleges dann entscheiden, ey, können wir den jetzt verkaufen, kriegen wir die Ablösesumme oder sagen wir, behalten den noch ein Jahr, versuchen mit dem eine Verlängerung hinzubekommen, dies, das, jenes. So, dann hast du ja nicht mehr diesen wilden Westen, weil du hättest dann dadurch, du hättest zwar Transfers, 100%, aber du hättest dann trotzdem, es wäre fairer für die kleinen Colleges, weil die großen Colleges hätten das Geld ja, die abzukaufen. Die kleinen Colleges würden profitieren und könnten dafür vielleicht wieder andere Spieler dann unter Vertrag nehmen. Und du hast weniger Transfers und weniger diesen wilden Westen, und du hättest Regeln, die das Ganze einfach so ein bisschen setteln würden. Und Vielleicht ist das auch nicht die hundertprozentige Lösung. Vielleicht hört ihr jetzt auch gerade zu und denkt, ey shit, warum machen die das nicht so und so und so? Ja, ist ja gerade nur eine Idee. Aber das ist wahrscheinlich schon tausendmal besser, als so wie es jetzt gerade ist, weil jetzt gerade gibt es keine Regeln. Es gibt ja wirklich gerade keine wirkliche Regel, außer dass die Macht, also dafür, dass es keine Regel gibt, heißt, die Macht liegt gerade bei den einzelnen Spielern und die können gerade mit den Colleges und mit der NCAA machen, was sie wollen. Und das ist einfach der Fehler. Aber ganz ehrlich, wenn man Fingerpointing machen will, und ich stelle dir die Frage, wer ist schuld? Die Spieler, die Head Coaches oder die NCAA?
Die NCAA.
Das ist die NCAA. Ja, die haben's verkackt. Die von Anfang an keine richtige Regel gefunden haben, wie man es macht. Die sagen einfach, ihr dürft nichts verdienen. Guck mal, die kommen von, ihr dürft nichts verdienen. Ihr dürft nicht mal Food Stamps oder so annehmen. Ihr dürft gar nichts. Wenn ihr irgendwas, wenn ihr
50,
$50 bekommt, weil ihr bei irgendeiner Charity, weil ihr irgendwo wart und ihr kriegt $50 einfach nur so und das kommt raus, dann verliert ihr euer Scholarship, ist weg. Ihr dürft nicht mehr studieren, ihr dürft nicht mehr spielen. Ihr kriegt nur, alles Mögliche. Davon gehen die hin zu, ach ja, ihr dürft jetzt so viel Geld machen, wie ihr wollt und ihr müsst auch nicht unbedingt spielen. Ihr könnt doch eigentlich dann da sein, wo ihr mehr Geld kriegt. Und wenn dann eine Woche später, nachdem ihr unterschrieben habt, euch Oregon das Fünffache bietet, dann geht halt dahin. Das ist, weißt du, und das ist, so das, ist das, die gehen ja von 0 auf 100%. Die gehen von, irgendwie, die gehen, also einen größeren Flip kannst du ja nicht machen. Und deswegen liegt 100%, also meiner Meinung nach, deiner ja dann gerade auch, du hast es ja gerade dann gesagt, bei der NCAA der Fehler, dass von Anfang an einfach die Büchse der Pandora aufgemacht wurde, ohne dass es irgendwelche Regeln gibt, wo die ganze Reise hingehen soll. Es ist einfach nur so, ja, macht einfach. So, und dieses macht einfach ist zu dem gekommen, was es jetzt ist. Und das findet, glaube ich, keiner wirklich geil. Und ich glaube auch für den einzelnen Fan, und schreibt uns das mal gerne, es würde mich mal interessieren, was eure Meinung ist, die ihr gerade zuhört. Ich stelle mir das als Fan, und ich bin ja auch im Prinzip College-Football-Fan, ich bin ja nichts anderes. So. Finde ich das auch, oder fände ich das auch tausendmal geiler zu beobachten, wenn du eine Art Off-Season hättest. Du hättest wie bei der NFL eine Negotiation Period, oh, wo geht der Quarterback hin, der wird jetzt frei, der kann mit neuem Colleges unterschreiben. Wie zum Beispiel, stell mal vor, du hast jetzt einen Arch Manning, so, du weißt, boah, der Vertrag läuft auf, das nächstes Jahr, wenn dann verlängern die den jetzt in der und der Period, und wenn das nicht klappt, dann können andere Colleges den Offers machen, bla bla bla.
Genau.
So, das wird ja in der Off-Season nochmal einen ganz anderen Hype um College Football geben, weißt du, was ich meine? Du hast halt Regeln und du hast dann eine richtige Offseason mit so einer Period, wo du so eine Signing Period hast und so weiter. Das wäre ja nochmal für so Fans, die jetzt, weißt du, du bist von den Texas Longhorns ein Fan, da bist du dich, boah, ich hoffe, die verlängern Archie Manning. Weißt du, du hast ja so ein richtiges dieses NFL Feeling, was ja dann auch auf der Fan-Ebene nochmal eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Level bringt.
Und du hast mehr Übersicht auch.
Ja, das auch.
Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt die Verträge sind Standard, die laufen aus, wie bei der NFL, und du hast halt quasi als Schule, die zuerst da war und diesen Spieler rekrutiert hat, im ersten Jahr das erste Recht, versuchen die zu verlängern. Mhm. Und sollte da jetzt halt dieser Spieler nach einem Jahr dahin gehen und dann wieder weg, in der NFL kriegst du halt Draftpicks als Compensation, hier kriegst du, sagen wir mal, Geld, weil die andere Schule den genommen hat oder sowas.
Genau.
Du kannst eine Übersicht haben von, sagen wir mal, Mitte Januar bis Ende Februar hast du diese ersten zwei Wochen in diesem Mitte Januar, also Mitte Januar bis Ende, wo du sagen kannst, das ist die Resigning Period. Und dann das ganze Februar lang hast du einfach deine Open Period, wo du für ein neues Team unterschreiben kannst. Wenn du trotzdem noch nicht unterschrieben hast irgendwo, dann geht es halt weiter bis, sagen wir mal, in Juli. Da hast du eine Free Agency Period, du kannst direkt reingehen und rausgehen. Solltest du aber einen Vertrag dann schon unterschreiben, dann weiß wenigstens die Schule, dass du pflichtig bist, bis nächstes Jahr für diese Schule zu spielen oder für zwei Jahre, drei Jahre, was auch immer der Vertrag ausschaut. Aber jetzt hast du als Fan auch noch die Übersicht, ich weiß, dass der jetzt nächstes Jahr da ist, ich weiß, dass der da ist. Oh, wir haben diesen Top-Recruit jetzt geholt von Alabama, das ist cool. Und jetzt hast du eine richtige Free-Agency-Klasse.
Das meine ich ja. Du hast ja nochmal eine ganz andere Ebene als Fan auch, weil im Endeffekt das, was du jetzt als Fan hast, du hast die normale Saison, die von Anfang oder Ende August bis Anfang Januar geht, wenn du dann in den Playoffs mit reinnimmst und National Championship Game. Und dann hast du ja nur den wilden Westen von hier mal eine Breaking News, da mal eine Breaking News, aber wann wirklich was passiert und wer wo sein darf und wann und wie, hast du ja nicht geregelt, deswegen hast du ja einfach von Anfang Januar bis Ende August einfach wieder dann einfach so ein Dreivierteljahr Wilden Westen, wo du gar nicht weißt, wie sieht mein Team eigentlich, oder wann ist es vorbei, wann sind die Teams set, wann ist das, wann ist dies, wann ist jenes. Sondern es ist ja einfach nur so 9 Monate warten und dann kannst du eigentlich erst kurz vor Woche null, vor den Dublin zum Beispiel ist es ja dann, sagen, okay, mein Team sieht jetzt so aus. Mal gucken, ob vielleicht noch in der Saison irgendwer keinen Bock mehr hat. Was ist denn? Ja, so, ja. Du weißt ja, du kannst ja als Fan auch nie wirklich safe sein. Spielt der Quarterback jetzt eigentlich durch oder kriegt er irgendwie in Woche 4? Weißt du, was ich meine?
Es ist so crazy.
Es ist so absurd einfach. Das macht für mich keinen Sinn.
Das bringt mich jetzt zu diesem Haus gegen NCAA.
Müssen wir auch noch rein.
Quasi jetzt gerade, wir haben das schon angesprochen, vor einem Jahr war das schon, das ist ja dieses Settlement, wo 2,8 Milliarden Dollar zurückgehen an all die Athleten zwischen 2015 oder 2014, wenn ich mich richtig erinnern kann.
Abholen. Also es ist ja
bis
grade,
2020.
Genau, das ist ja gerade die Diskussion, dass die NCAA, weil ja jetzt das mit dem Geld alles eingeführt wurde und früher noch keine College-Athleten Geld verdienen konnten, wurde ein Settlement gefunden, dass die College-Spieler, die kurz vor dieser Period waren, wo sie ja kein Geld damit verdienen konnten, mit Name, Image und Likeness, auch eine Kompensation dafür bekommen, dass sie College-Spieler gespielt haben. Das ist genau. Ja im Endeffekt
und das,
unterm Strich, was gesettelt, also wo sozusagen dieses Gerichtstermin, also zwischen NCAA und dann dem, ja, Haus, das ist das Haus dem, als Staat im Endeffekt, das ist ja dann also ja. Amerika an sich, so kann man ja sagen, dass da sozusagen die Einigung gefunden wurde, okay, die NCAA muss, wie viel waren das jetzt? Du hast eben die Zahl gesagt.
2,8 Milliarden.
Genau, wollte gerade sagen, also Billion, 2,8 Billion Dollars, auszahlen muss, verteilen muss an College-Footballspieler. Sind das nur Footballspieler, sind das auch andere Athleten?
Alle Athleten, die davon
beteiligt sind. Ich wollte gerade sagen, aber dann je nach
aber,
Sportart unterschiedlich.
Genau, ja. Aber die haben das quasi jetzt auch genommen, um Ordnung reinzubringen und es ist mehr als nur diese Restitution, sondern die haben jetzt auch schon gesagt, hier ist dieses Revenue-Sharing-Model von 20,5 Millionen darf jetzt an die Athleten gehen mit Verträgen und all diese Sachen. Die wollen Roster-Limits haben, dass jedes Football-Team und Basketball-Team nur eine gewisse Anzahl von Roster hat und dass das alles dann mit Stipendien schon ist. Weil es wird interessant zu sehen, wenn du jetzt der 88. Typ auf dem Kader bist und dir das Team einfach anbietet, ja, du wirst wahrscheinlich für ein Jahr oder 2 Jahre nicht spielen, aber wir geben dir ein Stipendium und das ist quasi deine Bezahlung. Zählt dieses Stipendium dann gegen diese 20,5 Millionen oder nicht? Das ist zum Beispiel eine Frage, die man stellen muss. Mhm. Weil ein Stipendium...
Das ist halt auch schon wieder ein immenses.
Ist auch wieder, sagen wir mal, 50.000, wenn du nicht aus dem Staat kommst.
Mindestens. Also 50.000 pro Jahr.
Genau, aber...
Also nicht nur für...
Es sind halt solche Sachen, die jetzt halt richtig angesprochen werden und... Es ist richtig eine heiße Debatte. Die haben noch kein Urteil, weil wieder die ganzen Anwälte und so haben wieder andere Sachen angeboten und so weiter. Die wollten quasi jetzt schon letzte Woche ein Urteil haben, wurde dann auf diese Woche gepusht und jetzt haben sie es wieder bis Mitte Sommer gepusht. Also die haben immer noch kein offizielles Urteil von dieser Sache. Mhm. Aber es wird sehr viel damit zu tun haben, wie viel Power die NCAA am Ende über diese Athleten haben werden kann. Und ich bin da der vollkommenen Meinung, das habe ich auch vorher schon gesagt, die NCAA wird aufhören, diese Power zu sein, im Sinne von, ihr tut, was wir euch sagen, sondern der einzige Weg, wie die NCAA sich retten kann, ist, ey, ich gehe mal auf meine Knie und tue alles, dass ich hier Verantwortung nehmen kann, im Sinne, dass ich euch managen kann. Ihr seid happy, wir dürfen weiterhin Geld davon verdienen. Okay, wir wollen das einfach professionell machen, dass da eine Übersicht ist und das war's. Die sind halt quasi, ja, wie in der NFL einfach nicht die Owner, aber wir regeln da alles vom Regelwerk her.
Wie ein Vorstand.
Ja, einfach ein Vorstand. Das ist alles, das ist...
Das ist wie ein Vorstand in einer Firma, wo ja die, also Firma kann man auch nicht sagen, aber ja doch, wo du eine Firma hast und die einzelnen Conferences sind sind die Abteilungen in der Firma. Also dass du hast die Abteilung SEC, du hast die Abteilung, weißt du so.
Genau.
Also du und die NCAA ist der Vorstand, der im Prinzip die Kontrolle über die Abteilung hat. Aber gerade droht ja der Vorstand, die Kontrolle über die Abteilung zu verlieren. So, und deswegen hast du ja gerade gesagt, muss ja muss ja die NCAA als Vorstand in Anführungszeichen gucken, dass sie ein bisschen zurückrudern. Also es wird spannend auf jeden Fall, wie das ausgeht, aber es hat ja auch, deswegen gehen wir da gerade noch drauf ein und sind drauf eingegangen, das ist ja auch, hat auch was ja damit zu tun mit diesen Name-Image-Likeness-Deals und warum halt dieses erste Holdout ever passiert ist, was ja so publiziert wurde, was jetzt Freitag an die Öffentlichkeit kam. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber lass uns doch nochmal die nächsten paar News abarbeiten. Die sind alle ein bisschen kleiner. Aber wir wollten noch kurz drüber quatschen, bevor wir in dieser Folge unsere jeweils, wir wissen es beide nicht, was der andere gemacht hat. Wir haben beide unsere Lieblings-Top-3 offensiven Spieler in dem NFL-Draft, der jetzt kommt, also nächste Woche Donnerstag, ist ja die erste Runde, haben wir uns ausgesucht, haben wir uns rausgesucht, also Top-3 offensiv, und nächste Woche Dienstag geht es um die Top-3 defensiven Spieler, wo wir uns dann verliebt haben. Es kann alles erste Runde sein, Projekt, es kann auch irgendwie ein Sleeper sein, keine Ahnung, es geht einfach nur wirklich um offensiv, defensiv, heute geht es offensiv. Welche drei Spieler sagen wir, wenn wir General Manager wären, wir hätten einfach Bock, diese Spieler in unserem Team zu haben.
Ja. Aber
lass uns zur nächsten News gehen.
Wir haben Bock, auf dieses kleine Ding reinzugehen, weil wir reden jetzt halt über Colorado. Und Colorado hat sich entschieden, jetzt die Jerseys von Shedeur Sanders und Travis Hunter zu retiren. Also quasi keiner wird die Nummern haben, die sie getragen haben, jemals wieder bei Colorado. Ich fange da mal an mit meiner Meinung. Ich kann es 100% nachvollziehen bei Travis Hunter. Du bist ein Heisman-Winner auf dieser Schule. USC zum Beispiel, jeder einzelne Spieler, der die Heisman gewinnt, kriegt seine Nummer auch retired. Also ist quasi halt, wir geben dir das Lob, dass du der beste College-Football-Spieler warst. Danke, dass du unsere Universität so mächtig repräsentiert hast und allem. Und diese Anerkennung geben wir dir dann quasi zurück, dass du hier als Gott betrachtet wirst.
Ich wollte sagen, du hast ja auch nur 99 Nummern. Weißt du, ich meine? Also
bin 100% dabei, dass Travis Hunter sich das verdient hat. Bei Colorado Heisman zu gewinnen, übelst crazy. Wie er es gewonnen hat, nochmal auf eine ganz andere Sache. Shedeur, ich bin Shedeur-Liebhaber. Ich liebe Deion Sanders. Ich mag das sehr.
Aber
ich verstehe das nicht. Ja, er hat Schulrekorde gebrochen. Einige.
Hast du auch.
Aber ich würde dann nicht so weit. Ja, aber ich bin ein Kicker, nicht
Dominic Jersey Retirement, let's go!
62 give it up. Give it up, wird Dominic retired. Everly. Bruder, stell dir vor, in 50 Jahren.
Das ist ja so nice.
62 ist retired.
Die Nummer ist auch einfach so.
Jeder schaut nach 62 Offensive Linemen. Highlights müssen crazy sein. Und dann seht ihr, wie ein Ballkick.
Pancakes auf einmal Dominic.
Nee, aber zurückzugehen, Record 13-12. Ja, er hat die Schule zurückgebracht und jetzt hat relevant gemacht. Er ist quasi, was viele bezeichnen können, als dieser Übergang, solange es mit Julian Lewis jetzt richtig gut geht.
Ich glaube, der wird nice. Da können wir nochmal drauf eingehen.
Er hat es jetzt gestartet, diese Welle bei Colorado mit seinem Vater Deion. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, dass ohne Championships oder einen individuellen Award wie die Heisman-Trophäe er sein Jersey retired bekommt.
Ja, also du sagst was, Championships ist ein großes Ding. Ich glaube, also das muss doch, sag, was deine Meinung dazu ist, aber meiner Meinung nach muss es doch diese Hype-Welle einfach sein, um ihn rum, um Deion Sanders rum, und es ist einfach so dieses Travis Hunter und Shedeur Sanders sind einfach beides, ja, wie Popstars des College-Football, so. Und bei Travis Hunter, klar, er hat die Leistung, Wide Receiver, Cornerback, er könnte beide Positionen wahrscheinlich auch in der NFL spielen, wäre dann Top-Spieler auf seiner Position, wird er wahrscheinlich auch. Deswegen, da bin ich vollkommen bei dir, aber bei Shedeur Sanders muss es doch einfach dieser Hype sein mit, er hat so und so viele Follower, Colorado gucken Leute, weil Shedeur Sanders bekannt ist und was der Sohn von Deion Sanders ist, und der Deion Sanders Hype färbt ja auch so ein bisschen auf Shedeur Sanders ab, so Head Coach, Quarterback, so wie du schon gesagt hast, also ich finde es auch wild, und seine Stats sind ja jetzt auch nicht so, wo du sagst, ey, das ist once in a lifetime, so ein Colorado Quarterback wird es nie wieder geben. Weißt du, wie ich meine? Also,
ja.
Guck mal, die Frage für mich stellt sich ja schon, was passiert, wenn Julian Lewis, der ist jetzt Freshman, was passiert, wenn er in 4 Jahren, weiß ich, das Doppelte an Stats hat zum Beispiel, was einen Shedeur Sanders hat? Retirest du sein Jersey dann auch direkt?
Ja.
Musst du ja dann. Sag doch, musst du doch.
Ja, es ist schon so eine slippery slope.
Das kannst du gar nicht machen.
Okay, ey, ich verstehe schon, er hat den Hype gerade, du willst Dion happy machen und allem, Sohn ist eine Legende da auf jeden Fall, momentan. Aber keine Ahnung, also dieses Jersey Retirement mit Travis Hunter kann ich vollkommen nachvollziehen. Muss man gar nicht
argumentieren. Wir haben noch ein Quote zu Travis Hunter, müssen wir auch noch
bringen. Shador, weiß ich nicht. Bin mir da unsicher. Auch unsicher ist momentan die Ohio State Quarterback Competition.
Willst du reingehen? Okay, komm, wir gehen direkt zu Ohio State.
Ganz kurz, National Champions, Will Howard ist jetzt im Draft, der Quarterback ist weg und Ohio State hat jetzt quasi einen Freshman in Julian Sayen und einen Upperclassman mit Lincoln Kienholz als Quarterback Competition. Und es war eigentlich schon 99% sicher, die haben National Championship gewonnen, dass Julian Sayen der Starting Quarterback wird. Also alle haben gesagt, nee, hey, Übergabe ist ganz einfach. Er ist ein unglaublicher Spieler, einer der highest-rated Quarterback-Prospects seit langen Zeiten. Mhm. Er wird übergehen, der nächste CJ Stroud, der nächste Justin Fields bei Ohio State sein. Aber jetzt sagen sehr viele mit allen Videos, die rauskommen, mit was die Teammates sagen, was die OCs sagen, dieser Lincoln Kienholz könnte der Typ sein dieses Jahr. Also entweder heißt es, dass Lincoln so richtig gut ist oder dass Julian nicht die Erwartungen trifft. Und ich bin da sehr heiß drauf, um wirklich zu sehen, was da bei Ohio State passiert.
Spannend.
Weil ich will einfach, dass der beste mögliche Spieler da auf dieser Quarterback-Position spielt, dass er unseren Jeremiah Smith anwerfen kann.
Ey, du bist... Ey.
Ich starte hier, 15. April 2025. Die Kampagne Jeremiah for Heisman.
Für nächstes Jahr.
Ich fange das jetzt schon an. Jeremiah for Heisman. Nächstes Jahr. Der Typ wird so geisteskrank. Und wenn er tatsächlich die Heisman gewinnt, gehe ich so weit voraus, dass ich mir eine Nummer 4 irgendwo tätowiere.
No way.
Wenn er nächstes Jahr die Heisman gewinnt, 2025-26 Saison, dann steche ich mir die Nummer 4 hier irgendwo auf meinem Körper.
Pass auf, wir machen Folgendes. Sag mir, ob du das gut findest. Du darfst dir 3 Stellen aussuchen, dann machst du eine Story und alle dürfen abstimmen und die Stelle mit den meisten Votes gibt's. Ja, du darfst die 3 Stellen aussuchen. Du darfst 3 Stellen ja sagen. Du darfst die ja vorher aussuchen.
Willst du das machen? Weil ich will das einfach, dass es passt. Also
du willst schon eine eigene Stelle aussuchen.
Ich will
schon,
dass der Look passt. Ich will nicht, dass es so random sein wird.
Ja, aber du könntest aber ja 3 Stellen aussuchen.
Hier könnt ihr mich zitieren, das kann dann auch ganz öffentlich diskutiert werden, wenn er dann 1500 Yards hat, nach 8 Wochen oder sowas.
Nach 8 Wochen.
dass ich Schmuck hier gesagt habe, dass er die Heisman gewinnt.
Ja, ist okay, finde ich gut. Größe ungefähr, sag mal?
Also so
3-4
Zentimeter? 3-4
Zentimeter,
ja.
Okay.
Ja. Wie so ein kleines Backer, wie der Sticker.
Okay.
Ja. Aber so weit gehe ich. Dann gehen wir zur nächsten Quarterback-Situation. Ty Simpson ist noch nicht ganz offiziell, aber laut Ryan Grubb, der jetzt halt von den Seahawks zurück ins College gegangen ist, als Offensive Coordinator bei Alabama und Coach Kalen DeBoer, hat er angekündigt, dass Ty Simpson der Quarterback 1 bei Alabama diese Saison wird, der Nachfolger von Jalen Milroe. 6'2", 215 aus Tennessee, war lange der Backup, hat sich jetzt halt weiter verbessert, ist offiziell jetzt der Nummer 1 Quarterback und mit dieser Air Raid Offense, die Ryan Grubb natürlich hat, ist das ganz, ganz...
Ey, und du hast einen anderen Wide Receiver, der auch nice aussieht, ne?
Ja, muss man dazu sagen. Ryan Williams. In dieser Offensive kann der noch mehr gefüttert werden.
Deswegen, also das sind so, sind die nicht in der gleichen, also sind die nicht beide jetzt Sophomore?
Ja, die sind in der gleichen Klasse.
Also, boah, dieser
Wide Receiver Draft. Wir haben jetzt schon den Luxus.
Dieser Wide Receiver Draft, was ist 2027? Wird crazy.
Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Jeremiah Smith und Ryan Williams, die könntest du, also das ist ja jetzt schon absurd. Ja, okay, let's go. Was haben wir noch?
Als allerletztes.
Stimmt,
ein Thema noch erwähnen will.
Also wirklich eine Erwähnung. Also
Snoop Dogg
sehr ein Fun Fact.
Hilft Running Back Deshaun Rideau commit zu USC. USC mit Lincoln Riley, der ja diesen 100 Millionen Dollar Vertrag bekommen hat und privaten Helikopter zur Verfügung zu aller Zeiten.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Und all die Sachen. Dieser Vertrag war ja geisteskrank. Der hat ja diese.
Warte, doch, da haben wir drüber
ja,
geredet.
Der,
aber mit Helikopter?
Das der, ich nicht. Der kriegt freie Flüge, alles drumherum.
Ehrlich.
Der Typ ist König von
nice,
LA.
Must be nice.
Hat ja jetzt momentan die Nummer 1 Recruiting-Klasse für nächstes Jahr schon. Fängt da richtig gut an. Hat jetzt den Fokus behalten, quasi nur in Kalifornien zu rekrutieren. Das macht ja Sinn. Du hast so viele Athleten in Kalifornien, die dann überall hingehen. Warum bist du eine Schule in Kalifornien, eine der größten Schulen mit viel, viel Geld, weil du eine private Schule bist und gehst nach Florida und Georgia und versuchst da mit SEC-Schulen zu rekrutieren? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja,
das ist schwierig.
Du hast die Spieler schon direkt vor deiner Haustür.
Und jetzt haben sie Deshaun Rideau bekommen, ein unglaublicher Running Back. Sehr viele sagen, dass er der nächste Jahmyr Gibbs ist. Einfach von Schnelligkeit, Bodytype und allem. Und dann kam halt wirklich heraus, dass Snoop Dogg, weil er ein riesiger USC-Fan ist, wirklich es geschafft hat, ihn zu überreden. Mit Off-the-Field-Brand-Deals und so weiter und so fort. Und ich stelle dir die Frage, was glaubst du, hat er ihm gesagt, ey, was kann ich dir bieten, dass du jetzt zu USC kommst?
Weed for life.
Oder? Weed for life.
Hey, das ist doch die Antwort, die jeder im Kopf hat.
Das kann, du kannst mir nicht sagen, dass der nicht irgendwie mit diesem 16-, 17-Jährigen gekifft hat oder so und gesagt, ey, man.
Also das weiß ich USC. Nicht, weil er wirklich noch jung ist, aber es wird... Also,
ey.
Aber guck mal,
so hundertprozentig ist das gegangen.
Guck mal, wenn man jetzt die Ironie da rausnimmt. Selbst wenn er das nicht gemacht hat, was, also ich glaube, dieses Jahr mit ihm, also das glaube ich nicht, das wäre ein bisschen, das wäre ja crazy. Aber, also gut, man könnte es ihm auch zutrauen, so ist es nicht. Aber ich glaube es nicht. Aber allein schon trotzdem, stell mal vor, du bist 16, 17, wohnst in Kalifornien. Und dann sagt Snoop Dogg, ruft dich einfach an und sagt, oder schreibt dir auf Instagram und sagt, ey, komm mal zu UC. Was willst du denn dann auch sagen?
Ja.
Also. Nee, mache ich nicht. So, und dann sagt Snoop Dogg, ja, ich habe noch einen Kontakt zu Nike und ich habe noch einen Kontakt zu Adidas und ich habe noch einen Kontakt zu Spotify und noch einen Kontakt zu, weißt du, ich meine? Ja, nee, ich mach's nicht. Ich werfe einfach nur 4 Millionen Brand-Deals aus dem Fenster und Snoop Dogg meint mein Fan. So. Also, einen besseren Start in die College-Karriere kannst du ja nicht haben.
Ja, und so. Dieser Deshaun Rideau, der ist auch ein Sprinter, also ein Track-and-Field-Sprinter.
Ehrlich.
Und auf die 100 Meter hat er 10,42 gemacht.
Fast so schnell wie ich.
Nein, 10 für 2 ist geisteskrank.
Spaß, Mann. Niemals. Was laufe ich? 13
was?
Sekunden.
Der wiegt 195 Pfund gerade. 5'10. Also
was ist das? 194 Pfund sind, was ist, um 95, 94?
Nee, so 87 Kilo oder so.
Ehrlich? Warte,
ja,
ja. Nein, warte.
Ja.
Verrechne ich mich gerade so krass? Lass mich mal kurz gucken.
Ja, und 5'10 würde ich sagen 1,80, 1,81. Aber ja, er ist.
Okay,
ist
88 Kilo.
Ja.
Okay. Ja.
Nee, ist schon krass. Ey, Snoop Dogg recruited unglaublich gut. Und dieses Weed must be different.
Must be nice.
Must be nice.
Alright. Leute, wir machen hier wieder einen Cut nach den News, denn jetzt kommt der NFL Draft Countdown. Wir haben gesagt, diese Woche, nächste Woche machen wir nochmal Vollgas. Diese Woche haben wir eben schon erzählt, die Top 3 offensiven Spielern jeweils von uns. Wir haben keine Ahnung, wen wir gepickt haben. Wir werden gleich ein bisschen dafür pitchen, sagen, warum wir uns in den Spieler verliebt haben. Was ist der Grund, warum wir ihn gerne haben wollen würden. Wir sagen nicht, vielleicht können wir auch sagen, ey, wir würden ihn gerne bei dem und dem Team sehen, aber es ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie Mock-Drafts oder sowas machen, sondern wir sagen einfach, was sind unsere Top 3 offensiven Spieler. Nächste Woche, also am Dienstag nächste Woche, wir machen ja immer, Dienstag ist BCU-Tag, ihr wisst Bescheid, ist die Top 3 defensiven Spieler, also sind an der Reihe dann. Und wie gesagt, starten wir jetzt rein in den Top 3 Offensive. Und wir machen das so, wir fangen bei 3 an. Dominik sagt seinen dritten, dann sag ich meinen dritten. Und dann machen wir anders. Und dann fange ich mit 2 an. Mhm. Du machst mit 2, dann sagst du deinen ersten, ich sag meinen ersten. Dann können wir immer so Ping-Pong.
Ja.
Also du fängst an und ich mach dann 2.
Wollen wir das so machen, dass man es versucht erraten? Zum Beispiel, ich sag Position erst.
Das ist geil, okay, dann könnt ihr mitraten. Okay, komm.
Genau. Okay, ich fange an.
Aber du musst sag Position,
Schule und dann einen Spieler.
Okay, aber gerade kurz Frage, hast du auch nur, also hast du irgendwelche krassen Sleeper dabei, auf die man nicht kommen könnte?
Nicht krass. Also nicht so siebte Runde oder so. Sind alle schon top 3 Rounds.
Okay, gut.
Okay.
Dann fang an.
Ich fange an.
Das ist dein dritter jetzt.
Mein dritter.
Okay, offensiv.
Wide Receiver.
Ja gut, aber also du musst ja schon den Schule dazu sagen. Also ich kann ja jetzt nicht alle Wide Receiver auflisten.
Nee, nee, wir machen das so, Wide Receiver. Okay, du versuchst einfach zu denken, okay, wen könnte er mögen und so, und nimmst einfach so einen Wurf ins Schwarze. Also
wild,
einfach
wild guess, okay. Ich will gerade, wer ist der Ladd McConkey-Type, den du gerne magst? Da will ich gerade noch überlegen. Dominik mag ja so eher so diese Ladd McConkeys der Welt.
Du kennst ihn, das weiß
ich. Ich sag einfach Matthew Golden. Es ist kein Ladd McConkey-Type, aber...
Guter Guess, nein. Schule Missouri.
Luther Burden
III. Okay. Er ist 21 Jahre jung. Er wird auch erst 22 am Ende der Saison, also späten Dezember. Er ist ein richtig junger Spieler. Hat er einfach das Pech, dass bei Missouri es einfach nicht gut gelaufen ist dieses Jahr. Offensiv waren die so grottenschlecht, die Defensive konnte sich auf ihn fokussieren. Aber der Typ ist für mich ein Malik Nabers. Die Routen, die er rennt, sind unglaublich. Er ist shifty, er kann ein Home-Run-Play aus jedem einzelnen Ding machen. Ja, seine Nummern dieses Jahr sind nicht so gut mit 676 Yards, aber ich bin da vollkommen der Meinung, wenn der ins System geht, wo die den Ball füttern, sagen wir mal, er geht auch nach LA zu den Chargers und die können ihn füttern, oder die Steelers haben irgendwie noch eine Möglichkeit, den später zu holen, oder sagen wir mal die Broncos. Bro, Luther Burden ist ein Wide Receiver One. Mhm. Wenn er mehr Bock gehabt hätte, und hier ist natürlich die Vermutung, dass ich gesehen habe auf dem Tape, wenn er mehr Bock gehabt hätte im Sinne, dass seine Umgebung besser wäre, dass er den Ball mehr bekommt, dass die Offensive nur auf ihn fokussiert wäre, dann wären seine Nummern noch mal krasser gewesen. Dann hätte er einfach nicht aufgegeben gegen Alabama und gesagt, ey Leute, ich will nicht zocken hier, ich will mich nicht verletzen, ich will jetzt First-Round-Pick werden, das ist mir das Wichtigste. Weil für mich ist er einer der shiftiest Players im Draft, kann alle Routen machen, ist ein true Wide Receiver One und ich habe mich in ihn verliebt. Deswegen ist Luther Burden III auf dem dritten Platz bei mir.
Das ist nice. Alright. Was hast du jetzt verloren, ey?
Tschüss.
Boah, deine AirPods, ey, was los?
Tschüss.
Alright, hier. Ich gehe rein. Ich sag Offensive Line.
Will Campbell.
Mm-mm. Schule? Dann weißt du es direkt, das ist ein bisschen langweilig. North Dakota.
Gregory.
Gray Zabel. Aus dem einfachen Grund, guck mal. Ich finde ja Offensive Line, so wie die meisten NFL-Fans, nie wirklich sexy. Das ist halt kein sexy Pick so. Ist halt einfach so. Du willst ja eigentlich dich über einen Running Back freuen, über einen Wide Receiver freuen, dann guckst du direkt die Highlights an, wenn die gedraftet wurden. Weißt du, für den so, bei Broncos ist ja das Gleiche. Die nehmen irgendwie vielleicht einen Running Back Zeit und ich bin direkt excited. Und wenn Offensive Line kommt, denke ich mir so, ja, Bro, muss ich mir jetzt keine Highlights von angucken. Ich hoffe, hoffentlich wird er irgendwie gut und hat einen coolen, guten Impact so, aber finde ich nicht unbedingt sexy. Aber ganz ehrlich, Gray Zabel ist einer der wenigen Offensive Linemen, die ich sexy finde. Weil, es ist, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Bei,
er ist hat mich Schnurrbart, überzeugt. Oder?
Ja. Ja, es ist ein Schnurrbart. Nee, aber das Ding ist, weißt du, wann er mich bekommen hat? Bei seinem Senior Bowl. Und wie er einfach jeden einzelnen Edge-Rusher gefühlt gepancaked, gemanhandelt hat. Wo ich mir dachte so, no way, was macht er gerade in diesen ganzen Drills mit den Top-Edge-Rushern dieser freaking NFL-Draft-Klasse? Und er geht da rein, macht diese One-on-One-Drills und so hält die gefühlt teilweise mit einem Arm, dann pancaked er den nächsten, dann wirft er den anderen wieder nach links, den anderen nach rechts. Wo ich mir dachte, was ist das denn? Und dann ist er noch versatile. Er hat auf allen Positionen irgendwann mal ein Spiel gespielt. Interior Offensive Line, er hat Left Tackle, Left Guard, Right Tackle, also eigentlich auch der most versatile Offensive Lineman in dieser Draft Class. Du kannst ihn eigentlich überall spielen lassen, so, was brutal, was ja ein großer Vorteil ist. Deswegen, also ich finde ihn einfach sexy und wenn ich irgendwo ab Mitte, Ende, erste Runde und ich brauche noch einen Offensive Lineman, Gray Zabel ist sexy.
Ich finde ihn nice.
Deswegen, also da, das ist so, wo ich so einer der Offensive Linemen, wo ich sage so, er mag vielleicht nicht der am höchst gesehenste sein in diesem Draft, aber ich sag einfach von dem, was ich an sich gesehen habe als Fan, ich habe ja so nicht wie du oder Patrick oder Björn Ahnung, wo ich sage, ich gucke Tape und habe jetzt die Technik, dies, das, kann ich analysieren so. Nee, es geht mir einfach nur davon, ich gucke Tape von ihm und als Fan sage ich, das sieht nice aus. Und genau so einen möchte ich in meinem Team haben. Deswegen, ich muss Gray Zabel nehmen. An Nummer 3.
Fair. Na Dann kommen wir zu Nummer 2.
Soll ich anfangen dann jetzt?
Du fängst
an. Oder willst du anfangen? Ich fange an. Das glaube ich auch wieder. Warte, ich weiß nicht auch nicht, ob ich wenig auf 1 und 2 packe. Ich habe mir nur 3 gemacht, aber ich weiß nicht. Oh, das ist schwierig. Ich bin gerade zwischen 2 verschiedenen Positionen unterwegs. Okay, ich sag Tight End.
Okay, also es ist auf Schule bedingt. Tyler Warren?
Ja.
Ja, okay. Der Typ ist nasty.
Ja, es ist auch ein easy guess, so, deswegen habe ich gesagt, weiß nicht, ob wir so in Sleeper gehen. Ich weiß nicht, was du hast. Ich meine, sind alle nicht unbedingt Sleeper, so. Also, die sind alle auf jeden Fall erste Runde. Gray Sable kann vielleicht ein Stück fallen, I don't know, geht aber eigentlich meist auch in der ersten Runde. Aber Tyler Warren.
Er macht alles.
So,
das ist ein Schweizer Taschenmesser.
Das ist Schweizer Taschenmesser. Es ist so wie ein Sam LaPorta ex Rob Gronkowski.
Ja, nee.
Weil er noch.
Er blockt richtig geil. Er ist Receiving Tight End first.
Eigentlich kannst du sogar sagen, Rob Gronkowski.
Ja, ja.
Weil er hat ja auch die Size. So, warte, guck mal, wie groß ist er? Lass uns mal kurz nachgucken. 6'6.
Ja, der ist schon ein Riesenkerl. Du kannst ihm
Fade
Routes schmeißen. So,
also was ist 6'6? 1,98, 99?
Ja, 97, 98.
So, 261 Pfund sind 122 Kilo oder
ja.
So?
Ja, ungefähr, ja.
So, überleg dir mal, du bist 1,98, 122 Kilo. Heißt, du kannst doch mal nicht nur die Edge Rusher chippen, sondern du kannst ihn doch einfach blocken. So, weil mit der Masse, der du hast, hast du genug Masse dafür. So, er ist schnell genug. Er kann alles machen, was du von ihm willst, wenn du irgendwie eine Route brauchst.
2,1 Meter ist sogar.
2,1 Meter.
Hat Leute. Die 2 Meter. Oh.
Überlegt euch, 2,1 Meter. So, was, mit 122 Kilo blockt wie ein junger Gott. Und dann diese Catches in der Endzone teilweise, wo du denkst, so, er macht den absurdesten One-Hand-Catch, stretcht sich komplett, dass er parallel zur Erde ist. So, ihr müsst euch mal die Highlights von ihm angucken.
Der Typ ist so geisteskrank.
Also, ich weiß, es ist kein Sleeper-Pick, sind wirklich nicht die größten News oder so, aber ich konnte halt einfach nicht anders als ihn in meine Top. Also, du guckst halt Tape von ihm, du guckst die Highlights an und du bist halt nur so,
wo?
Ja, okay, also kann man halt nichts gegen sagen. So.
Bei welchem Team würdest du ihn gern sehen?
Boah, da gibt's einige. Also, ich fand, ich will nicht die Football Romans Podcast spoilern, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, aber hört mal daran. Ich fand im Björns Mock Draft, wo er ihn hat, fand ich interessant. Mehr sage ich nicht. Hört Football Romans Podcast.
Ja.
kurzer Crossover hier. Colts wäre halt brutal.
Mhm.
So, wäre wirklich geil. Egal, ob Daniel Jones oder Anthony Richardson spielen, so ein Tight End wäre halt nice. Aber ich könnte, das Ding ist, du musst überlegen. Welche Teams haben einen Clear-Cut Number One Tight End, wo du sagst, er ist Receiver und auch Blocker und Tyler Warren wäre zwar ein Upgrade, aber jetzt nicht das massivste Upgrade.
Weißt du,
die wenigsten Teams.
Weißt du, was mich nicht schockieren würde, wenn das jetzt halt einfach passiert? Also, Jackson wären 5.
Zum Beispiel.
Nimm Tyler Warren.
Ja, Tyler zum Beispiel. 5.
Könnte ich mir vorstellen.
Ingram ist weg, der ist jetzt ja zu den Denver Broncos. Heißt, die haben jetzt auch nicht den. Wer ist gerade bei den Titans? Ich weiß gerade nicht mal. Wer ist bei den Jaguars der Number One Titans gerade?
Ja,
wüsste ich nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, ich weiß, wer. Ich habe ihn auch auf Waivers mal geholt. Ich habe es vergessen.
Echt, bei Fantasy hast du ihn geholt? What?
Ja.
Ingram und wer ist denn noch? Dann wer ist denn noch bei den Jacksonville Jaguars?
Aber nee, ich sag mal ganz ehrlich: Jacksonville. Könnt ihn holen.
Ja.
Die Jets könnten ihn holen. Carolina könnten ihn holen.
Kein Team,
was Chicago könnte ihn holen.
Chicago ist nice. So.
Dallas.
Ich bin nur bei Teams wie zum Beispiel Lions, die haben Sam LaPorta, zum Beispiel Vikings, TJ Hawkinson. Du hast Chiefs. Ey, stell mal vor, die Chiefs holen sich den.
Ja.
So weit wird er nicht fallen.
Genau,
aber stell mal vor, die gehen hoch, so, weil die Bock auf ihn haben. So, aber du hast die wenigsten Teams, sagen sich, okay, wir bräuchten ihn nicht unbedingt, weil wir haben einen sehr guten Talent. So, also deswegen kannst du ihn eigentlich überall hinmocken, wenn du sagst, du hast Bock auf einen geilen Talent, der für 10 Jahre plus ein All-Pro ist.
Ja.
So, also das ist.
Ich mag Tyler Warren sehr.
So, deswegen, alright, ich will dich nicht aufhalten. Nummer 2 für dich, was ist los?
Running back.
Ich sag, du hast nicht Ashton Jeanty. Ich sage, du hast Hampton.
Nein. Er ging zu Iowa.
Oh, wie heißt der nochmal?
Du weißt es,
Ja, ich weiß, dass ich es weiß. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Boah, wie heißt der nochmal? Ich weiß es doch.
Ich gebe dir einen Hinweis zum Vorname.
Oh, bin ich dumm.
Erster Name ist der gleiche, aber ein Buchstabe ist anders wie der letzte Number One Pick. Das ist der Vorname, das ist ganz einfach. Ja. Sobald du es weißt.
Boah, sag, ich muss gleich googeln.
Caleb Johnson.
Ja, okay.
Dicker. Leute haben den so übersehen und der hat ja 70% von der Offensive gemacht für Iowa. Und wenn du ihn anschaust, du musst den Ball einfach irgendwie in seine Hände bekommen und er bringt dich nach Hause. Du sagst, Caleb, hier ist das Baby. Komm nach Hause und lauf den Touchdown rein. Weil wenn du ihn dir jetzt anschaust, 1537 Yards, 21 Touchdowns letztes Jahr, long of 75 Yards, receiving hat er auch noch 2 Touchdowns, 22 Catches, 188 Yards. Er ist ein richtig guter Receiving Back, weil Iowa halt nicht so gut war, haben die ihn nicht so benutzt, aber er erinnert mich 1:1 gerade an Le'Veon Bell. Wenn der in ein Zone-Running-Game-Scheme kommt, Leute, draftet ihn in Fantasy. Baut um ihn heraus. Weil dieser Typ wird wahrscheinlich in der zweiten oder dritten Runde gehen. Ist für mich ein Erstrundentalent eigentlich. Aber weil du natürlich mit O'Marrion Hampton und Ashton Gentry Leute hast, die so weit oben stehen, wird Caleb halt übersehen. Und ich sage es jetzt.
Das ist schon lustig.
Ich kann es mir komplett vorstellen, dass Caleb Johnson von den Cowboys gedraftet wird und da absolut durchdreht, weil die Offensive ist ja gebaut für jemanden wie ihn. Du hast Zone-Blocking vorne mit der Offensive Line. Caleb ist wie Le'Veon Bell, der wartet und zögert, bis die Blocks da sind und dann hittet er das Hole volle Pulle. Aber dann auch die Quick-Screens, die Dump-Offs, die Running-Back-Design-Plays im Sinne von Hype, Percentage Completion. Dieser Caleb Johnson wird sowas von durchdrehen und wenn er bei den Cowboys landet, Kuss. Genieß einfach die Saison als Cowboys-Fan, weil Dak is back, baby. Dak and Caleb.
Und CeeDee Lamb.
Und CeeDee.
Naja, aber ich musste gerade lachen oder schmunzeln, als du gesagt hast, Le'Veon Bell, weil ich habe mir gerade, während du deinen Pitch gemacht hast, direkt Highlights angeguckt und angemacht hier. Und Iowa hat ja auch schwarz und gelb.
Ja,
und
halt, ja.
Und du hast Le'Veon Bell gesagt, war nur so, wait a minute, der sieht halt wirklich ein bisschen so aus. Und dann war noch, das, weißt du so, da waren auch so Steelers-Farm und das war gerade so alles irgendwie, kam dann gerade irgendwie zusammen. Aber ey, cool, Leute, guckt euch seine Highlights an. Ich habe es mir gerade auch nochmal angeschaut. Ich hatte schon ein paar so Plays von ihm gesehen, aber nur so halt Twitter-mäßig so ein paar Plays durchgescrollt. Aber also was er an Highlights produziert, ist echt, echt absurd. Aber cool, deine Nummer 1, du bist dran. Jetzt bin ich gespannt, wer dein Lieblingsspieler ist.
Quarterback.
Und ich weiß, wenn du den nicht nimmst, dann weiß ich, also dann kenne ich dich nicht als Person. Shedeur Sanders,
baby.
Du bist so im Bandwagon, ne? Du bist so.
Warum bin ich Bandwagon? Alle hassen ihn gerade.
Pass auf. Ja, du bist in deinem eigenen Bandwagon, der komplett leer ist. Aber versuchst ihn aufzubauen. Aber warte mal gerade, bevor du irgendwas sagst, du bist die Tennessee Titans. Würdest du Shedeur über Cam Ward nehmen? Weil du sagst, weil Shedeur gerade dein Lieblingsspieler ist, würdest du trotzdem Shedeur über Cam Ward nehmen?
Nein. Weil ich einfach in 5 Jahren dastehen will und sagen kann, hey, Tennessee, ihr habt den Fehler gemacht.
Ja, aber warum? Du bist der Tennessee GM. Davon rede ich. Wen würdest du nehmen?
Du kannst Cam Ward oder du kannst Shedeur nicht über Cam nehmen. Die Intangibles sind alle bei Cam. Also jede analytische Sache sagt dir es, nimm Cam Ward. Du kannst nicht nachvollziehen, Shedeur Sanders über Cam Ward zu nehmen.
Obwohl du jetzt aber als GM ein geileres Gefühl bei Shedeur Sanders hättest,
weil
müsstest du Cam Ward nehmen.
Jeder andere GM, und das ist diese Psychologie manchmal, und das liebe ich bei Shedeur, einfach, dass er nicht der Nummer 1 Quarterback ist, wird ihn sowas von anfackeln, dass er dadurch nochmal ein anderes Level erreicht. Verstehst du, was du meinst? Mhm. Das sind dieses, wenn man Spider-Man guckt, diese Canon-Events. Du musst irgendwas dir passiert haben, dass du dich daraus weiter entwickeln kannst, was Großes. Und für mich bei Shedeur ist es, der Typ ist abgezockt ohne Ende. Es geht um das Spiel, es geht ums Gewinnen, er macht es. Ist er der athletischste Quarterback auf der Welt? Nein. Hat er einen Raketenarm wie Anthony Richardson? Nein. Aber weißt du, was letztes Jahr auch gesagt wurde über einen Quarterback, der nicht einen Raketenarm hat, der aber sehr passgenau ist, der die Schemes und die Pro-Offense sehr gut machen kann, ein Bo Nix. Ich war nicht der Bo Nix-Believer letztes Jahr. Ich war mir einfach ein bisschen unsicher. Er war ein guter Quarterback. Letzte Saison hat er abgeliefert, weil er auch so bewegbar ist mit den Beinen. Aber wenn jetzt halt ein Shadur Sanders mit der Mentalität und dieses Lifestyle von NFL, es ist ja nochmal was ganz anderes von der Spieleperspektive. Du hast Millionen von Dollar, du kannst jetzt in den Stripclub gehen, du kannst all diese Scheiße bauen. Shadur hat es ja miterlebt als Kind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Primetime Deion Sanders nicht sagt, ey, mein 7-jähriger Shadur, ich zeig dir mal, was Real Life hier ist mit der NFL und all diesen Sachen. Dieser Typ wird nicht blinken in all den anderen Momenten, wo Rookies vielleicht blinken. Und wird einfach sagen, ey, ihr hasst mich, ihr mögt mich nicht als Person, ihr versucht all diese Narrativen zu schreiben und mich runterzubringen. Nee, ich bin eine abgezockte Sau. Ich gehe rein in was auch immer das einzige Team sein muss, das in mich glaubt. Und die werden den besten Spieler aus mir rauskriegen, den sie können. Und wenn ich mir das anschaue, ja, jetzt haben wir Gerüchte oder halt es bekommen, dass das letzte private Workout mit den Giants ist. Da kann ich mir vorstellen, dass jetzt die Owners von den Giants so pushen und sagen, ey, ihr müsst einen Quarterback jetzt holen, sonst seid ihr nächstes Jahr raus. Wenn die Giants ihn an 3 treffen und dann hast du Shadur und Malik Nabers, du hast deine Foundation jetzt schon mal. New York Football Markt ist halt was anderes, aber Shadur ist nicht jemand, der auf den Markt hört. Also halt auf die Fans und so, der kann es ausblicken, weil der einfach so abgezockt ist.
Ja, abgezockt, und der ist ja eh schon daran gewöhnt, das Spotlight auf sich zu haben. Und es ist ja nicht nur ein Spotlight von Colorado und als QB1 von der Division 1 School, sondern er ist halt der Sohn von Deion Sanders, das ist ja schon
gesagt.
Deswegen wird es ihm ja auch einfacher fallen, dann irgendwelche Hater, in Anführungszeichen, dass ihm die einfach egal sind, weil damit muss er ja schon sein ganzes Leben klarkommen. Das ist ja das, was du sagst. Andere werden jetzt reingeworfen und sind in diesem Blitzlichtgewitter und denken sich so, shit, ich kriege gerade übelst viel Hate, was ich noch nie bekommen habe. Oder er denkt sich so, Alltag. Ja. So geht es mir jeden Tag, seitdem ich lebe.
Und ich
das ist schon ein guter Punkt.
Ich sage das jetzt mal ganz ehrlich. Also Pittsburgh hat ja einen Visit und sehr viele denken, dass er Shadur weit fallen wird zu 21.
Wie Mock Draft von mir predicted.
Ich sehe es, dass die Steelers jetzt sagen, nee, wir sehen genau, was wir von dieser Person haben wollen. Wir haben so viele Waffen, die Steelers traden sich und katapultieren sich in die Position, wo sie dann sagen, nee, wir können ihn holen. Und ganz ehrlich, die Teams, wo ich jetzt Shadur sehen kann, sind bei den Giants auf 3. Mhm. Ich könnte sehen, dass er auch auf 6 zu den Raiders geht.
Boah, aber die...
Warte.
Ja, du hast halt die Tom Brady Connection, ne?
Die Tom Brady Connection. Und weil Brady es genau weiß, wir wollen einen Quarterback über langfristigere Zeit aufbauen, die haben einen Vertrag zu Geno Smith gegeben, der das auch erlauben würde, dass du hast quasi noch diesen Übergang von, wir könnten Geno noch 2 Jahren cutten. Genauso ähnlich wie Kirk Cousins letztes Jahr. Hey, du hast jetzt zwar deinen Veteran, aber du willst auch für die Zukunft schon was aufbauen. Mhm. Die Raiders sind in einer Lage, wo man sagen muss, defensiv, du hast schon Max Crosby, du hast Wilkins auch noch in der Mitte, du hast andere Needs, die du aber später im Draft noch adressieren kannst.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, nee, wir wollen den Quarterback der Zukunft und wir glauben wirklich an Shadur, dann nehmen die Raiders ihn.
Ja, aber ich bin gerade vollkommen bei dir, aus dem Grund, überleg mal das Skillset von Geno Smith und das Skillset von Shadur Sanders. Wie ähnlich ist das bitte? Das ist
ähnlich, aber ich muss Gino den Lob geben. Gino ist viel athletischer und
ja,
die Tiefenwürfe
sind auch krass. Ja, aber ich rede jetzt von Gino, ich rede nicht von da, wo er College gespielt hat und wo er gerade rauskommt, sondern wie er jetzt athletisch ist.
Ja.
Zu Shadur Sanders jetzt. Also jetzt gerade beide verglichen. Nicht Gino vor 10 Jahren.
Ja, ja.
So, und wenn du das gegenüberstellst, dann denkst du dir so, holy shit, sind die ähnlich.
Ja.
Und das wird ja wieder für deine These sprechen, dass die Raiders das machen, weil du hast ja dann jemanden für Shadur Sanders, von dem er lernen kann, um der nicht wirklich ein anderes Spiel spielt, was er als Quarterback spielt. Was er dann wieder für deine Theorie sprechen würde, dass die Raiders denken, ey, wir könnten Shadur Sanders holen und wir haben schon Geno Smith vielleicht geholt zu diesem Team mit diesem Knowledge, dass wir Shadur Sanders an 6 eigentlich ganz geil finden.
Würde ich auch zustimmen.
Also es ist jetzt gerade viel von uns ja so, was wir denken.
Es ist und Spekulation. So
Spekulation. Wir machen gerade, wie Patrick sagen, wirklich ein bisschen Spekulatius. Aber das ist ja, also, ne, es liegt ja schon irgendwo dann auf der Hand.
Genau.
So. Und das ist schon krass.
Und dann
das
hast du
gerade erst auf mit dem so similar playing style.
Dann hast du jetzt zum Beispiel auch New Orleans. Derek Carr wahrscheinlich out for season mit dieser OP, die er jetzt haben wird. Dann auf einmal New Orleans. Ist Spencer Rattler dein Typ nach einem Jahr? Ist Jake Haener dein Typ? Wahrscheinlich nicht. Dann hast du da die Spekulation. Du hast natürlich jetzt halt auch die Steelers, die sich da irgendwie reinmischen werden. Und dann ganz einfach Wildcard-Team. Ich weiß, er hat gerade den Vertrag rumstrukturiert. Aber die Rams. Bruder, Shador Sanders, Deion Sanders' Sohn, geht nach L.A., hat das ganze Rampenlicht auf ihn. Stafford bringt ihm 2 Jahre was bei und dann geht Stanford auch wieder weg. Kann ich mir auch vorstellen, dass die Rams dann hier dieses Sneaky-Team sind, die dann irgendwie rein. Ja, ist viel Spekulation. Aber ich glaube, der Markt, um einen Quarterback wie Shador zu haben, ist sehr viel heißer, als wir denken und vermuten. Weil jetzt gerade ist, jeder Einzelne sagt, nee, trending down, trending down, trending down. Aber wir müssen uns daran erinnern, wie wichtig diese Quarterback-Position ist und wie wichtig dieser First-Round-Contract von 100% Quarterbacks ist.
Nicht vergessen.
Es addiert dann auch die Value. Weil sagen wir mal, Shador geht rein. Aber
erklär das vielleicht nochmal kurz. Warum ist es attraktiv für NFL-Teams? Weil das wissen vielleicht auch nicht jetzt alle, die gerade zuhören. Warum ist es attraktiv für NFL-Teams, einen Quarterback in der ersten Runde zu nehmen? Und warum zum Beispiel, wie die Ravens das mit Lamar Jackson gemacht haben, tradest du nochmal Anfang zweite Runde in die erste Runde rein, um dann vielleicht noch an Pick 31, 32 lieber einen Quarterback zu nehmen? Vielleicht anstatt erster, zweiter Pick in der zweiten Runde. Warum ist das wichtig?
Weil du bekommst bei einem Quarterback eine Fifth-Year-Option. Das heißt, du kannst ihn für im fünften Jahr auf einem relativ günstigen Vertrag behalten, anstatt ihm jetzt direkt die Kohle zu geben. Und sagen wir mal, du bist auf deinem fünften Jahr bei 20 Millionen, weil das jetzt diese Fifth-Year-Option ist. Anstatt, jetzt müssen wir den Vertrag verlängern, jetzt kriegt er 60 Millionen. Jetzt hast du 40 Millionen in Cap-Space aufgegeben und kannst dir nicht so gute Spieler holen, um zu gewinnen.
Für das eine Jahr.
Für das eigene Team.
Für das fünfte Jahr, ja.
Und dann sagst du, nee, wir geben lieber ein Jahr extra das aus, dafür gehen wir in die erste Runde, kein Ding, haben uns abgesichert, sollte das wirklich der Fall sein. Wie zum Beispiel bei Mahomes. Die haben ihn gedraftet, sein Fifth-Year-Option war ja auch noch drin, dann erst ab 2023 oder 2022 war das erste Jahr von diesem 10-Jahres-Deal, den er unterschrieben hat. Musst du dir vorstellen, der hat 2 Super Bowls gewonnen zu dem Zeitpunkt. Oder war der? Nee. Der hat einen und hat dann den zweiten gewonnen.
Genau, ja.
Das ist unglaublich wichtig, weil dann kannst du dein Team so aufbauen, wo du sagst, ja.
Ja, du sparst einfach immens Kohle. Das ist einfach unterm Strich, warum Teams das machen, gerade bei Quarterbacks, weil die Verträge natürlich bei Quarterbacks dann dementsprechend teuer werden. Wo man sich dann vielleicht bei einem Running Back sagt, gut, den kann ich auch noch in der zweiten Runde holen. Und dann ist es egal, ob ich den Ende erste Runde oder Anfang zweite nehme, weil...
Ich könnte Shador auch sehen zu den Jets, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt nochmal anschaue.
Ey, Dominik macht dir gerade wilde Gerüchte. So, aber bevor wir absolut wild werden hier mit irgendwelchen...
Du musst nicht mal was sagen. Wenn ich dich kenne, weiß ich Nummer 1.
Ja, die Liebe hat sehr lange schon... Ja. Wurde sie...
Blau und Orange waren die Farben, die er getragen hat. Er rennt... Wie ein junger Stier.
Ich weiß, es so geil, weil ich bei dir direkt wusste, dass es Shador Sanders ist und du wusstest bei mir, dass es wer ist.
Ashton Jeanty.
Ashton Jeanty, baby, let's go. Dominik, den gebe ich dir. Ey, Leute, wenn ihr den Podcast schon länger hört, ihr wisst Bescheid. Ich bin Running Back Liebhaber, ich bin Ashton Jeanty Liebhaber. So, und das bin ich gerne. Und das Ding ist einfach, dass die Liebe zwischen Ashton Jeanty und mir schon, die gibt es schon ein bisschen länger. Und das, wenn ich General Manager bin, mir wäre alles scheißegal in der ersten Runde. Vielleicht nicht alles, aber mir wäre viel scheißegal. Hauptsache, ich habe Ashton Jeanty in meinem Team. Ich weiß, er ist vielleicht nicht der Saquon Barkley. So, da haben wir heute im Office noch drüber diskutiert. I know. Aber ey, guckt euch bitte nur seine Pro-Day-Highlights an, wie er da oberkörperfrei rumläuft und ich mir denke so, was ist das für ein Mutant? Was ist das für ein Mutant? So, mit hier, Cut, da und dann läuft er seine, was ist der gelaufen bei der 40?
Müsste ich nochmal nachschauen.
Auch 4-4-8. Ja, oder so. Irgendwas mit 4-4. So. Ist noch extrem schnell für seine Größe und dann Gewicht, weil es ja im Prinzip wie eine kleine Bowlingkugel. Yards after contact. So, willst du mich verarschen? Yards after contact. Guckt euch einfach nur mal Highlights von Ashton Jeanty an. So, und wenn ihr mir dann nicht sagt, ihr seid angefuchst, angejuckelt, wollt ihn in eurem Team haben und dann einfach nur heiß, ihn auch in Fantasy aufzustellen, dann, wenn das nicht der Fall ist, lügt ihr mich an. Ganz einfach. Deswegen für mich, wo ich sage, das ist mein absoluter Lieblingsspiel, den möchte ich sehen, da gucke ich extra auch ein anderes Team, wenn er nicht zu den Denver Broncos geht, sondern ich gucke mir extra, weiß ich nicht, ich gucke mir die Las Vegas Raiders an und ey, dann ist er sogar in der AFC West, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, der Spieler ist geil, ich guck mir sogar Raiders Games an, oh, weil ich sage, ich möchte Ashton Gentry einfach den Ball laufen sehen. Ganz einfach.
Holst du dir ein Gentry Raiders Jersey?
Auf gar keinen Fall.
Aber ich guck mir Raiders, das ist die Grenze.
Aber ich guck mir Raiders Spiele an. Nee, irgendwo ist die Grenze. Aber ich guck mir Raiders Spiele an und Ashton Gentry, ich weiß nicht,
was ich. Wie viele Minuten nachdem er gedraftet wird von den Broncos, sollte er so weit fallen, keine Ahnung wie. Wie viele Minuten würden vergehen, vor dem du die eins bestellst?
Instant. Ey, wenn wir, Leute, schaltet nächste Woche Donnerstag live in den Football Bromance Stream ein. Wir werden erst ein bisschen was essen gehen, ein bisschen streamen, dies, das, danach gucken wir mit euch zusammen. Nitro oder RTL Plus, wie auch immer wollt. Auf RTL Plus ist kostenlos. NFL Draft, erste Runde. Gucken wir das zusammen, machen hier bei Bromance ein bisschen Watch Party, haben noch Behind the Scenes Camp von RTL. Ihr könnt auch bei uns dann live ganz wichtig Fragen zu Björn und Patrick und den anderen NFL-Experten auf Nitro und RTL Plus stellen, was total nice ist. Aber falls es sein sollte, dass er bis zu 20 fällt und die Broncos werden am wahrscheinlichsten, die wahrscheinlichste Position, dass die picken werden, ist Running Back. Oder ein Tight End, aber Tight End haben sie jetzt Evan Engram, heißt Running Back. Wenn er an 20 fällt, Ashton Gentry ist da und die Broncos picken Ashton Gentry. Ich sag euch, ich nehme mein Handy direkt in die Hand, ihr könnt den Stream gucken, ich nehme mein Handy instant in die Hand und hole mir ein Broncos Ashton Gentry Jersey. Instant. Obwohl, ist die Nummer dann schon bekannt?
Nee.
Nein.
Ist egal.
Was hat der aber nochmal bei Boise State?
26.
Na, die wird nicht frei sein, glaube ich. Oder doch?
Ja, egal. Die werden sie ihm frei machen, Bruder.
Egal, ich hole mir dann eins mit 26. Ist egal, was er dann für eine Nummer hat. Ist es, ich sag, wie es ist.
Ah, sorry, war 2.
2?
Ich dachte, er war 26, ja. Ist 2, Nummer 2.
Platz für Shane. Stimmt.
TS2.
Aber hat er, warte.
Der wird 26 tragen, glaube ich.
Aber warum 26? Warum habe ich auch 26 im Kopf? Hat er von anders mal eine 26 getragen?
Ah, ich weiß nicht. Aber egal, 26 aber ich auch, oder 22, einfach Double 2 oder sowas.
Ja, whatever. Ich werde auf jeden Fall mir einen Instant Jersey bestellen und es dann in der nächsten Folge, sobald es ankommt, tragen. Alright, Leute. Ich glaube, wir machen das Ding zu. Wir haben jetzt auch, wie lange haben wir geredet? Lass mich kurz gucken.
1,5 Stunden.
Ja. 1:30 bis you auf eure Ohren. Ey, wir haben euch gegönnt. Wir haben gegönnt. Alright, wir haben auch ein bisschen lang gelabert. Danke, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann vielen, vielen Dank. Wenn nicht, dann hört ihr vielleicht noch irgendwann zu Ende und seid jetzt hier. Aber dann würde ich sagen, wir machen das Ding zu. Danke, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche Dienstag geht es weiter mit den Top 3 defensiven Spielern. Vielleicht ein bisschen weniger gelabert, bisschen mehr harte Facts. Und dann haben wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt BSU. Und Dominik hat wie immer die letzten Worte.
Class is dismissed.